Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und meine Co-Moderatorin Sophie Affelt, die macht ihren verdienten Urlaub. Aber ich habe mir trotzdem weibliche Unterstützung an die Seite geholt heute. Aber bevor ich die begrüße, denn es ist eine ja, wohlgesonnene Freundin des Podcasts, die endlich mal wieder da sein kann, begrüße ich unseren Formel 1-Experten Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von Formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com. Hi Christian.
Hallo Kevin, schönen Montagabend.
Denn ich freue mich sehr, dass Lisa Höfer mal wieder da sein kann hier bei uns. Und Lisa, ja, die hat eine kleine Veränderung vorgenommen. Sie ist jetzt zwar immer noch Sportjournalistin, aber ihr Auftraggeber, ihr Arbeitgeber hat sich jetzt geändert. Sie ist vom Privatsender RTL zu den Öffentlich-Rechtlichen gewechselt, arbeitet jetzt bei der WDR Sportschau. Erstmal Gratulation, Lisa, zu deiner neuen Position und schön, dass du mal wieder hier im Podcast sein kannst.
Ja, lieben Dank und sehr, sehr schön, dass es endlich mal wieder klappt. Das ist so lange her und ich freue mich richtig, mit euch beiden jetzt wieder ein bisschen über die Formel 1 zu sprechen und bin gespannt, was ihr vorbereitet habt.
Ja, ich sag mal so, das beste Thema kommt direkt für dich mal, denke ich, zu Beginn, denn ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass Daniel Ricciardo ein Fahrer ist, den du sehr gerne magst. Kann man sogar so weit gehen, dass es dein Lieblingsfahrer in der Formel 1 war und ist?
Ja, also nicht der alleinige, das wäre jetzt ein zu großes Merkmal, will ich es mal nennen, aber so aus den letzten Jahren ganz klar einer meiner absoluten Lieblingsfahrer, neben den Deutschen, neben Sebastian Vettel, die letzten Jahre immer Daniel Ricciardo, aus so vielen verschiedenen Gründen, dass es schon sehr, sehr passend ist und wir das nicht geplant haben oder geplottet haben, Kevin, bevor das irgendwer vielleicht vermutet, dass wir jetzt auch über Daniel Ricciardo und Red Bull sprechen. Ich bin gespannt und freue mich.
Du, dieser Podcast, Kevin, sorry, aber dieser Podcast steht ohnehin nicht im Verdacht ausschweifender Vorbereitung.
Das stimmt, das ist in der Tat vollkommen korrekt. Aber das macht ihn ja auch so erfolgreich und so gut, wie er ist, ne? Weil es einfach die Themen sind, die wir so ja auf der Straße liegen sehen, rund um die Formel 1, die wir dann hier reinpacken können. Christian, wir kommen zu Daniel Ricciardo tatsächlich, weil der nicht nur für Pirelli bzw. Red Bull den Pirelli-Reifentest machen wird in Silverstone, sondern ja, und auch nicht nur, zumindest aktuell noch, am 9. September am Nürburgring den RB8 fahren wird. Nee, dieser Pirelli-Test könnte sehr, sehr entscheidend werden, wenn die Leistungen von Sergio Perez weiterhin unter dem bleiben, was man sich bei Red Bull vorstellt, nämlich dann mal, sag ich mal, mindestens Platz 2 für ihn hinter Max Verstappen. Und Daniel Ricciardos Zeiten in Silverstone so vergleichbar gut sind, dass es dann doch zu dem großen Tausch kommen könnte. Denn Christian, Dr. Helmut Marko hat beim ORF ein, wie ich finde, unfassbar interessantes Interview gegeben, was diese Tür weit aufgeschmissen hat.
Ja, das ist so. Also eigentlich hatten wir es ja nicht für wahrscheinlich gehalten, dass sich da was tut. Man muss auch dazu sagen, vor 3, 4, 5, 6 Wochen gab es ja auch von den Ergebnissen von Sergio Perez ja noch überhaupt keinen Anlass, an seiner Position in diesem Team irgendwie zu zweifeln. Ich erinnere mich zurück, es gab dann diese ersten Gerüchte über Nick de Vries bei AlphaTauri. Da haben wir dann auch mit Helmut Marko mal gesprochen, haben dann auch in einem Interview, ich glaube, es war auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, ihn mal gefragt, wie sich denn Daniel Ricciardo so im Simulator eigentlich schlägt. Da hat er gesagt, naja, da fehlt schon ein Stück auf die beiden Stammfahrer, also auch auf Sergio Perez. Insofern hatten wir das überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber was seither passiert ist, ist, dass Perez beginnend mit diesem, eigentlich hat er auch schon in Australien ein nicht ganz perfektes Wochenende gehabt, aber hauptsächlich beginnend mit diesem Crash im Q1, glaube ich, war es in Monaco. Er hat ja irgendwie so eine Pechsträhne eröffnet, wo er sich nicht so richtig davon mehr erholt hat. Er ist immer schon an den Samstagen ins Hintertreffen geraten, konnte das an den Sonntagen nur teilweise wieder wettmachen und wettkompensieren. Und so ist der Abstand auf Max Verstappen in der Weltmeisterschaft halt wirklich sehr, sehr groß geworden. Und die Differenz zu Verstappen, die war einfach wirklich größer, als sie in den Augen von Helmut Marko sein sollte. Trotzdem hat Christian Horner nach Kanada eigentlich noch gesagt, es war am Sonntagabend in Kanada bei seiner Medienrunde, na, der Checo Perez, da wollen wir jetzt mal nicht in Panik verfallen, der braucht ein gutes Wochenende, dass sein Selbstvertrauen, sein ramponiertes Selbstvertrauen wieder auf Vordermann kommt und dann kriegt er das schon auf die Reihe. Aber dann kommt Helmut Marko ein paar Tage später und gibt dem ORF ein Interview, das, also ich habe mir das angehört und es kam mir so ein bisschen vor, als würde er sich schon fast irgendwie von Sergio Perez verabschieden, hat er Dinge gesagt wie, naja, der Checo, der wollte 2-3 Jahre bei uns bleiben, da ist er jetzt quasi gefühlt eh schon über der Zeit. Er hat auch gesprochen davon, man müsse sich alle Optionen offen halten und hat gesagt, dass Ricciardo bei diesem Test nach Silverstone, das ist also jetzt erst Spielberg, dann Silverstone und dann am Dienstag nach dem Rennen in Silverstone steht der erste von, ich glaube es sind 3 Tage, dieses Reifentests auf dem Programm, den Ricciardo durchfahren soll. Und wenn man so hört, was Helmut Marko da sagt, dann ist ein Fahrerwechsel sogar noch in der Saison zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen. Jetzt bin ich persönlich aber der Meinung, Kevin, weil wir wollen ja Helmut Marko keine Lüge unterstellen. Ja, so. Und wenn er die Wahrheit gesagt hat bei dieser Aussage, dass Ricciardo am Simulator einfach Schwierigkeiten hat, die Zeiten von Verstappen und Perez zu gehen, dann würde man sich fragen, was könnte man denn mit einem Fahrertausch in der Saison wirklich gewinnen? Man würde Perez rausschmeißen vor Mexiko, hätte ihn mit Sicherheit in Mexiko kein Heimpublikum vor sich. Also man würde, glaube ich, auf der Sympathieseite mit Sicherheit ein bisschen einbüßen. Ein Ricciardo, selbst wenn er sehr gut in Form ist, muss erstmal das replizieren können, was ein Perez an einem guten Tag replizieren kann. Von daher habe ich so ein bisschen das Gefühl, und das ist nur ein Gefühl und nicht mehr, dass Helmut Marko, glaube ich, hier den Perez einfach ein bisschen Druck machen möchte. Denn wir wissen, er ist nicht der, der die jungen Fahrer in den Arm nimmt. Perez ist ja auch gar nicht mehr so jung. Er ist eher der, der mit der Peitsche versucht, den Hintern der Fahrer ein bisschen hochzukriegen. Und vielleicht hat das System, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, wenn Ricciardo jetzt hier in Silverstone einen brillanten Test hinlegt und die Referenzzeiten, die wird man ja haben, weil er erst 2 Tage vorher Grand Prix dort stattgefunden hat. Das heißt, man kann das mit den Daten, die das Team hat, zumindest sehr gut vergleichen. Wenn der da einen Mördertest hinlegt, dann halte ich gar nichts für ausgeschlossen. Aber Stand heute frage ich mich halt schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Helmut Marko da nicht ein bisschen zündelt, um dem Sergio Perez im wahrsten Sinn des Wortes Feuer unterm Arsch zu machen.
Hältst du das für sinnvoll, Lisa, das so zu machen?
Das ist natürlich immer so eine Diskussion, glaube ich. Ne? Jetzt hat Christian schon ganz richtig gesagt, Checo Perez ist jetzt kein junger Fahrer, den man in Schutz nehmen muss. Der hat schon so viel erlebt. Ich glaube, der kann damit schon auch ganz gut umgehen, weiß das vermutlich auch einzuordnen. Ich sehe es eigentlich ähnlich wie du, Christian, dass das ein bisschen Gezündel im Moment ist, dass man auch dem Checo gerade nochmal sehr, sehr deutlich macht, wo eigentlich sein Platz ist. Wenn ich überlege, wie das vor ein paar Wochen, Monaten aussah, als es ja auch aus dem Perez-Lager eher klang, nach wir wollen um die WM mitkämpfen, 2 Siege dann eingefahren und sich ja schon so ein bisschen auch als Herausforderer von Max Verstappen gesehen. Davon sind wir ganz, ganz weit weg. Ich glaube, das hat auch dem Red Bull-Lager und auch einem Helmut Marko nicht gefallen, weil Max halt einfach da ganz klar die unangefochtene Nummer 1 ist. Und jetzt ist das halt eine ganz andere Situation. Jetzt muss Perez wirklich auch mal wieder liefern. Klar, das war der einzige Fahrer, der auch gewonnen hat diese Saison, aber die letzten 3 Rennen lief es ja wirklich gar nicht, dass man jetzt eher schon in der Gesamtwertung ja auch gucken muss. Da kommt ein Fernando Alonso und der macht seine Sache auch nicht so schlecht. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen den Platz nochmal zeigen, wo man überhaupt steht, so nach dem Motto, hey, häng mich mal wieder ein bisschen rein, wir brauchen dich auf Platz 2, wir brauchen die Punkte, wir wollen da keine Probleme haben. Aber ich sehe es jetzt so, sehr mir das auch ein bisschen schmerzt in meinem Fanherz für Danny Ric, das eigentlich auch nicht passieren die nächsten Wochen, ehrlicherweise. Also da müsste schon die Spirale sich ganz, ganz wild nochmal drehen, auch für Checo Perez nochmal sehr deutlich nach unten. Aber das ist das typisch mediale. Gezündet ist eigentlich ein sehr gutes Wort, Christian, das es für mich ehrlicherweise auch ein bisschen trifft.
Aber ist das nicht auf zweierlei Ebene irgendwie komisch? Also erstens sagst du, du traust es Perez schon zu, durch seine Erfahrung das auch einschätzen zu können, was der Dr. Marko da jetzt gesagt hat. Aber andererseits, wenn man eben weiß, dass so viele Leute auch Ricciardo-Fans sind und sich nicht wenige wünschen, dass Daniel Ricciardo Sergio Perez lieber gestern als morgen im Red Bull wieder ersetzt und neben Max Verstappen fährt, dass das ja auch irgendwo den öffentlichen Druck auf das Team, auf die Entscheidung, wie man sie fällt, ja auch wächst, weil wann immer Daniel Ricciardo an der Strecke ist, wird natürlich der Jubel immer größer sein und irgendwann dreht sich das dann irgendwie und die Red Bull-Fans, im Extremfall buhen sie Perez aus, wenn irgendwas passiert und jubeln dann Ricciardo und dann, also Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Das ist ja, glaube ich, auch eine Situation, die kann man schon gerade auch auf Social Media, finde ich, sehr, sehr gut beobachten. Also ich kenne kein Team eigentlich, das den dritten Fahrer so sehr hyped wie Red Bull, Danny Ricciardo. Mick Schumacher bei Mercedes vielleicht noch ein ähnliches Level, aber finde ich nicht ganz so ähnlich hoch einzuordnen, ehrlicherweise. Also ich sehe Danny Ricciardo schon sehr, sehr oft, sehr, sehr präsent. Auch an der Strecke, du hast es angesprochen, sobald der Junge im Weltbild ist, wird irgendwie applaudiert auf den Tribünen. Also das ist schon, wenn man den Fanfaktor mitnimmt, ein großer. Aber Red Bull stellt ja sein Team jetzt nicht nach Sympathie auf. Ne? Also wenn jetzt Danny Ricciardo auf der Silverstone-Strecke nicht mithalten kann beim Reifentest und da immer noch eine halbe Sekunde oder mehr weg ist, dann wird man den nicht ins Auto setzen. Das bringt ja dann marketingmäßig nichts. Ich glaube, der Move war sehr schlau, dass man sich ihn als dritten Fahrer zurückgeholt hat, gerade für die ganzen Aktivitäten abseits der Strecke. Da gibt es, glaube ich, keinen, der besser performt als Danny Ricciardo. Aber ob das schon reicht, einfach nur die Popularität dann, das glaube ich nicht. Also wenn jetzt Österreich ein gutes Wochenende für Checo Perez wird, wenn Danny Rick vielleicht sportlich doch noch nicht wieder so weit ist, wie er in alten Red Bull-Zeiten war, dann gibt es eigentlich, finde ich, neutral und sportlich gesehen keinen Grund, warum man da was ändern sollte. Man will ja eigentlich nur einen soliden und guten Nummer-2-Fahrer hinter Max, und das war Checo die letzten Monate, Jahre ja eigentlich auch immer.
Trotzdem, Christian, ist es ja eine interessante Situation, das genau vor dem Heimspiel in Spielberg zu machen. Nun hat Red Bull ja den 100. Sieg schon eingefahren, das heißt, alles, was jetzt passiert, ist quasi dann 101 bis, ja, zum Sankt-Nimmerleins-Tag gewinnen, je nachdem, wie gut der Red Bull bleibt. Aber siehst du das denn ähnlich wie Lisa, dass Sergio Perez von seinem nervlichen Korsett gerade so ausgestattet ist, dass ihm dieser Druck bekommt? Weil, nehmen wir jetzt mal diesen Extremfall an, Spielberg verläuft auch nicht so gut für ihn, dann kommt direkt Großbritannien, da ist es dann vielleicht auch ein bisschen wackelig, je nachdem, wie auch der Red Bull da performt, und dann ist dieser Test, und dann ist es ja fast schon so, wenn man jetzt die Worte von Dr. Helmut Marko für bare Münze nehmen kann, dann wird es durchaus eng für Perez irgendwie, und da wird jetzt auch nicht darüber gesprochen, dass der dann zu AlphaTauri zurückgestuft wird, sondern das wäre dann ja vermutlich, bleiben wir mal in diesem Konjunktiv, das Ende für ihn bei Red Bull Racing und dementsprechend dann auch in der Formel 1 vorerst. Also ich habe so ein bisschen meine Zweifel daran, dass das gerade so der Move ist, den ein Sergio Perez in der jetzigen Situation braucht. Oder siehst du es wie Lisa und der steckt das schon weg und wird jetzt die Reaktion zeigen in Spielberg?
Also ich weiß nicht, ob er es wegsteckt, aber ich glaube, das Kalkül von Helmut Marko ist halt, dass er ihn damit kitzelt und vielleicht sowas wie eine Gegenreaktion, Hass ist vielleicht ein großes Wort, aber Sergio Perez wird sich jetzt sicher nicht freuen, wenn Helmut Marko solche Dinge in der Presse sagt. Ja, und vielleicht spornt ihn das halt einfach an, im Sinne von, man muss ja nicht immer gut Freund sein, sondern ein ehemaliger Chef von mir hat auch mal gesagt, wo Reibung ist, da ist auch Energie, und Helmut Marko ist, glaube ich, der Meinung, wo sehr viel Reibung ist, muss sehr viel Energie sein. Und dass das schon befruchten kann, wenn sich ein Perez jetzt denkt, dir zeige ich es jetzt mal, du alter Sack, blöde gesagt, ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das beim einen oder anderen hilft. Es mag Fahrertypen geben, da hilft das überhaupt nichts, sondern die muss man halt wirklich eher sanft anfassen. Helmut Marko meint halt hier, es so zu machen. Und ich glaube schon, er hat in der Vergangenheit ja durchaus auch mal Erfolg gehabt mit dieser Taktik. Ja. Nehmen wir Nick de Vries zum Beispiel, der wurde ja auch nicht mit Samthandschuhen angefasst und hat es tatsächlich jetzt so ein bisschen auf die Reihe bekommen. Und natürlich läuft Perez Gefahr, wenn jetzt nochmal zwei Rennen in die Hosen gehen, sage ich mal übertrieben formuliert, dass er dann seine Zukunft so ein bisschen auch aufs Spiel setzt. Allerdings muss man dann auch sagen, wenn jetzt wirklich die nächsten zwei Rennen nochmal sehr schlecht verlaufen und nur dann, glaube ich, reden wir überhaupt hypothetisch von diesem Szenario, dann hat er eh 5 Rennwochenenden hintereinander nicht performt. Ja. Und das muss man dann auch ehrlicherweise zugeben, 5 Rennwochenenden hintereinander auslassen, im besten Auto der Formel 1, vielleicht sogar den zweiten Platz an Alonso verlieren. Das ist dann halt schon ein Grund, wo man sagen muss, okay, das Leben ist halt gnadenlos, wenn du deine Leistung nicht bringst. Wenn deine Performance-Parameter nicht stimmen, dann bist halt irgendwann mal auch gefährdet, dass du deinen Job verlierst. Ich halte es für Kalkül von Helmut Marko noch zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, wenn es so weitergeht, ihr habt von dieser Spirale gerade gesprochen, dann hat man halt mit Ricciardo jemanden, den man da theoretisch reinsetzen kann. Ich glaube, mehr ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und vielleicht noch ein Wort zu Helmut Marko. Ja, man wenn man solche Dinge dann liest, dann glaubt man ja immer, und Experten, in Anführungsstrichen, wie ich, analysieren das ja alles immer schön und interpretieren da wahnsinnig viel rein. Was denkt sich der Helmut Marko da und welcher Masterplan steckt dahinter? Und gab es ein Strategie-Meeting, wo Horner und Marko beisammen saßen und dann sagt Horner, ich mache den Good Cop und Marko, ich mache den Bad Cop. Ich glaube, es ist alles viel einfacher. Vor dem Grand Prix von Österreich kommt halt mal ein Kamerateam beim Helmut Marko in der Steiermark vorbei, hält ihm ein Mikro hin und Helmut Marko, rotzfrech wie er halt ist, Ralf Schumacher hat kürzlich gesagt, in seinem Alter darf man auch sagen, was man denkt, sagt er halt genau das, was er denkt. Und dass er mit Perez Leistungen gerade nicht happy ist, ist ja klar. Vielleicht tut es ihm sogar schon wieder leid, wissend, was aus seinen Aussagen gemacht wurde. Ich meine, er hat es ja selbst gesagt, aber natürlich machen die dann die Runde in den Medien. Vielleicht denkt er sich schon, da bin ich vielleicht einen Schritt zu weit gegangen, sogar, keine Ahnung. Aber ich glaube jedenfalls nicht, dass da großes Kalkül dahinter steckt, sondern so ist Helmut Marko halt einfach. Und manchmal hilft das, wie gesagt, um den Arsch der Fahrer so ein bisschen hochzukriegen, vielleicht.
Aber wir müssen ja so ein bisschen über diese Kettenreaktion mal sprechen, die das auslösen könnte, weil wenn wir mal auf das Schwesternteam schauen, Christian, Alpha Tauri, da haben wir mit Yuki Tsunoda und Nyck de Vries zumindest einen, der, glaube ich, ganz glücklich ist, dass man nicht über ihn diskutiert wird, nämlich eben Nyck de Vries. Ich widerspreche dir dahingehend, dass ich finde, dass jetzt seine Leistungen noch immer nicht dementsprechend, was man sich wahrscheinlich vorgestellt hat, aber gut, sei es drum, es ist immer noch besser als zu Beginn der Saison. Aber Yuki Tsunoda, das ist tatsächlich, finde ich, der, glaube ich, da bei diesen Äußerungen auch ein bisschen aufhorcht, weil ich denke schon, dass der sich durch seine Stabilisierung, die er vorgenommen hat diese Saison, ja, ich will nicht sagen berechtigte Hoffnung gemacht hat, der Nächste zu sein, der es vielleicht schaffen könnte, weil bis 2026 sind ja noch Honda-Aggregate in dem Auto drin. Das heißt, es gäbe jetzt noch keinen Grund zu sagen, nur weil Honda zu Aston Martin geht, in ein paar Jahren ist Yuki Tsunoda kein Thema mehr für Red Bull Racing. Also, wenn wir wieder über dieses Thema sprechen, die Durchlässigkeit bei Red Bull im Junior-Team, die ja eigentlich jahrelang richtig gut war, muss man sagen, auch wenn Albon, Kwiat, Gasly alle schnell geschasst worden sind, die war zumindest da. Dann hat man ja Perez geholt, hat einen von außerhalb geholt, der hat dann Verstappen 2021 ja auch zum Weltmeister mitgemacht, so ehrlich muss man ja auch sein, hat sich also schon bezahlt gemacht, dass man ihn da geholt hat. Trotzdem, es gibt ja auch hinter de Vries und Tsunoda-Fahrer, die aufdrängen, dass sie zu AlphaTauri kommen können. Liam Lawson, Iwasa, Hadja und Co., die haben, glaube ich, alle noch keine Superlizenz, aber immerhin sind es da vielleicht die Nächsten. Also, wie schätzt du diese Dynamik dann ein, die sich da auftut, wenn so ein Helmut Marko diese Äußerung sagt? Gerade für so einen Yuki Tsunoda, der, glaube ich, schon die Ambition hat, zumindest bei Red Bull Racing auch mal neben Max Verstappen zu fahren und sich zu zeigen.
Also Tsunoda hat ganz sicher die Ambition, bei Red Bull zu fahren, ansonsten wäre er ja auch völlig fehl am Platz. Das muss natürlich das Ziel eines jungen Fahrers sein. Ich kann mir aber, und ich meine das überhaupt nicht respektlos Tsunoda gegenüber, beim besten Willen nicht vorstellen, wie sich auch die Red Bull-Chefs erhoffen wollen, dass du einen Tsunoda reinsetzt und dass der besser performt bei einem Wechsel in der Saison, wo Tsunoda das Auto nicht kennt. Also dafür fehlt mir jede Fantasie, ja, wie der höher performen soll als Perez. Und nur dann würde das ja Sinn ergeben. Das bei Ricciardo ähnlich, aber bei Tsunoda vielleicht sogar noch krasser, denn wollen wir nicht vergessen, so sehr wie Tsunoda oder wie Franz Tost auch sagt, dass Tsunoda dieses Jahr gereift ist, dass er sein Performance-Level angehoben hat, mag ja auch alles sein, aber selbst wenn er sein Performance-Level erstmal deutlich angehoben hat, dann ist er jetzt vielleicht auf einem Niveau von Pierre Gasly, der gegen Max Verstappen damals bei Red Bull, und auch das kann man nicht eins zu eins vergleichen, ich weiß, aber sowas von überhaupt keinen Stich gemacht hat. Also was ich damit sagen möchte, es braucht sehr viel, dass jemand wirklich besser ist als Perez, und ich glaube, das wissen auch Horner und Marko, dass es da aktuell keinen gibt. Ich sehe das nicht bei Tsunoda, ich sehe das nicht bei de Vries, ich sehe das nicht bei Liam Lawson oder Iwasa. Iwasa hat ja, glaube ich, noch nicht mal die Superlizenz, Stand heute.
Genau.
Also da, glaube ich, sollten wir mal noch sehr, sehr abwartend sein. Und weil du gesagt hast, Durchlässigkeit, die sehr hoch war, das stimmt, aber ich glaube, das hatte mit zwei Dingen zu tun. Erstens, dass Red Bull einfach keinen guten zweiten Fahrer zu dem Zeitpunkt hatte, nachdem Daniel Ricciardo weg war. Das heißt, da hat, glaube ich, auch ein gewisses Maß an Verzweiflung immer mit entschieden. Und das Zweite ist natürlich, eine Durchlässigkeit musst du dir auch von Fahrerseite verdienen. Ja, wenn du 3-4 Junioren hast und du hast bei keinem das Gefühl, der ist gut genug für ein absolutes Top-Team, dann glaube ich nicht, dass es automatisch gesetzt sein muss, dass der Beste von 3 mittelmäßigen Junioren auch Red Bull fahren wird. Dass dem nicht so ist, hat man ja letztendlich mit der Verpflichtung von Sergio Perez damals eigentlich bewiesen, denn da hätte man ja auch theoretisch einen eigenen Junior bei Red Bull fahren lassen können, wäre es wirklich darum gegangen. Von daher glaube ich, wir sind mit dieser Diskussion, was könnte das für einen Rattenschwanz nach sich ziehen, noch wirklich viel zu früh dran, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Ricciardo oder wer auch immer statt Perez wirklich in diesem Auto sitzt, ja, warten wir mal ab. Da muss schon noch ein bisschen was passieren dafür.
Noch eine Abschlussfrage an dich, Lisa, zu diesem Themenkomplex. Für Daniel Ricciardo selbst wäre es natürlich die Märchenstory, ne? Also er holt sich ein bisschen, wird ein bisschen das Maskottchen von Red Bull und am Ende klappt es dann doch, obwohl er vielleicht im Simulator jetzt nicht die stärksten Zeiten gefahren ist, mit einer guten Leistung in Silverstone sich so in den Vordergrund zu fahren, dass der Druck, wenn Perez weiter schlecht performt, und ihr hört auch da natürlich wieder raus, jede Menge Wenn und es muss passieren, aber für Ricciardo selbst wäre das natürlich super und ich glaube tatsächlich auch, dass bei Max Verstappen, ich sag mal so, da jemand zurückkommen würde ins Team, den er sehr, sehr gerne hat und das natürlich so rein, was die Sympathiewerte von Red Bull angeht, so öffentlich und bei den Fans, dieses Fahrerduo Verstappen und Ricciardo nochmal ganz viele Menschen sehr glücklich machen würde.
Ich glaube, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Also Danny Rick hat es ja selbst gesagt, nur wenn er sich seine Geschichte schreiben könnte, dann wäre das jetzt so die nächste Station und wahrscheinlich auch die letzte in der Karriere, einfach nochmal in einem Top-Team zu sitzen und bei Red Bull dann nicht nur der dritte Fahrer zu sein. Wenn man irgendwie bei Netflix nachfragen würde, glaube ich, wären auch alle sofort dabei und würden sagen, ja, das ist die Storyline, die wir brauchen. Da, glaube ich, sind sich die meisten einig, wenn wir jetzt die Hardcore-Checo Perez-Fans vielleicht einmal ausklammern wollen. Aber klar, von der Seite gesehen gäbe es keine schönere Geschichte und ich glaube, das könnte man nicht besser in Hollywood schreiben, wo wir ja gerade da auch schon dabei sind, dass es Formel-1-Filme gibt und dass wir auch da den Hype so erleben. Also das wäre so das Real-Life-Hollywood-Märchen, wenn es so käme, was wir ja alle leider eher so, ich sag mal, vielleicht 30% wohlwollend im Moment sehen, ne?
Ja, mal gucken, vielleicht steigt diese prozentuale Wahrscheinlichkeit. Schon in Spielberg ist ja ein Sprintwochenende, da kannst du viel gewinnen, aber auch viel verlieren als Sergio Perez. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was auch Christian Nimmervoll und Stefan Ehlen ganz besonders beobachten werden. Sie werden vor Ort sein in Spielberg und die Livestreams auf dem Formel1.de YouTube-Kanal an diesem Wochenende dann live aus Spielberg. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich bin mir sicher, wenn es zum Frühstück im Red Bull Motorhome nochmal dieses Thema aufs Tapet kommt, dann wird Dr. Marco ja vielleicht das Gleiche sagen, aber vielleicht auch was ganz anderes. Das macht es doch gleich viel spannender. Hollywood ist ein gutes Stichwort. Wir machen jetzt die erste Pause, denn Hollywood in der Formel 1, das ist nicht nur bei Filmen der Fall, sondern auch bei Team-Miteigentümern. Denn heute gab es eine, ja, wie ich finde, eine ziemliche Krachermeldung eigentlich, dass man bei Alpine mal ein paar Anteile verkauft hat und einer der Anteilseigner heißt Ryan Reynolds. So, bleibt dran. Gleich hier geht's weiter bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und es gibt doch einige Formel 1 News, über die wir sprechen müssen, noch vor der Vorschau auf den großen Preis von Österreich. Christian, heute gab es die nächste Meldung rund um Anteile eines Formel 1 Teams, die verkauft worden sind, und zwar das Alpine F1 Team hat sich überlegt, wir wollen uns noch ein bisschen besser aufstellen, wir wollen die Chancen, die wir als Formel-1-Team aktuell haben, noch mehr nutzen. Und die Formel 1, das haben wir ja schon so oft hier im Podcast oder in den Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de erwähnt, die befindet sich in einem absoluten Boom. Also die Teams sind so teuer wie nie, sie machen so viel Geld wie nie und sind so attraktiv wie nie, auch für Investoren von außerhalb. Und ich finde, das Konstrukt, was sich da jetzt auftut bei Alpine, das ist auf jeden Fall mal interessant aufgrund der Unternehmen, die sich da jetzt so beteiligen. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, wer sich da jetzt beteiligt, mit wie viel und warum das so besonders ist?
Das kann ich, aber ich kannte, gebe ich ehrlich zu, die drei Investmentgesellschaften vor dem heutigen Tag nicht, Kevin. Deswegen muss ich selbst nachschauen, wie die denn heißen und wie man sie genau ausspricht. Also eine, also grundsätzlich fangen wir vielleicht ganz woanders an. Renault hat ja schon vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesagt, dass man mit dem Gedanken liebäugelt, vielleicht ein paar Prozent Anteile des Formel-1-Teams Alpine abzustoßen. Das hat sich jetzt also bewahrheitet. Man hat 24% an eine Gruppe von Investoren verkauft. 24% ist auch deswegen wichtig, weil 25% bei Shareholdings so eine magische Marke ist. Ja, Sperrminorität hast du da im Gesellschaftsrecht in der Regel drinnen. Das heißt, du kannst gewisse Dinge ausschließen. Also de facto, wenn es um Entscheidungen geht, hat der Renault-Konzern weiterhin absolute Kontrolle beim Alpine Formel 1 Team. Wer jetzt neu dazukommt, das sind zum einen die Gruppe Maximum Effort Investments. Das ist die Firma um Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds, den du gerade schon erwähnt hast. Da ist übrigens auch beteiligt ein weiterer, wie ich heute gelernt habe, auch Schauspieler, nämlich Michael Jordan. Michael B. Jordan hat nichts zu tun mit dem Basketballspieler. Ich kannte den guten Herrn nicht, gebe ich offen zu. Und dann gibt's noch zwei andere Investmentgesellschaften, nämlich Otro Capital und Redbird Capital Partners. Also diese drei Investmentfirmen, eine davon mitkontrolliert von Ryan Reynolds, übernehmen gemeinsam 24%. Wie viele der Anteile die einzelnen Gruppen übernehmen, das wurde in der heutigen Presseaussendung nicht kommuniziert. Was kommuniziert wurde, das war der Kaufpreis. Für diese 24% wurden 200 Millionen Euro bezahlt. Und 200 Millionen Euro heißt umgelegt oder hochgerechnet auf die 100% eine Gesamtbewertung von 830 Millionen Euro. Das ist jetzt, kann man sagen, es wurde immer von Milliardenbeträgen gesprochen, schon in letzter Zeit. Also so gesehen nicht viel. Auf der anderen Seite, Alpine ist ein im Vergleich zu zum Beispiel Red Bull, Ferrari oder Mercedes immer noch relativ kleines oder sagen wir mal mittelständisches Formel-1-Team. Und vor allem sind die Anteile der Motorenabteilung im Viry-Châtillon in Frankreich nicht mitgewechselt. Also die bleiben zu 100% unter Kontrolle des Renault-Konzerns. Nur der Standort Enstone mit allen Assets, die zum Formel-1-Team gehören, die haben den Besitzer gewechselt oder 24% davon haben den Besitzer gewechselt. Und interessant finde ich an dieser Konstellation eben, dadurch, dass es nur 24% sind, heißt das, es kann eigentlich nur um zwei Dinge gehen. Zum ersten Kapitalbeschaffung. Das hat der CEO von Alpine, Loro Rossi, der auch in dieser Funktion erstmal bleiben wird. Zumindest wurde heute nichts Gegenteiliges kommuniziert. Der hat das schon gesagt, dass man das aufwenden möchte, um zum Beispiel Equipment, Infrastruktur nachzurüsten und gleichzuziehen auf den Standard, den die Top-Teams einfach haben. Und zum zweiten wurde betont, dass man die Vermarktung verbessern möchte. Ja, letztendlich heißt das, wir wollen mehr Geld verdienen damit. Und ich glaube, bei den neuen Shareholdern sieht man einfach ein gewisses Know-how, das vielleicht Alpine im eigenen Team und auch im eigenen Konzern nicht unbedingt hatte. Es wurde da großer Wert gelegt auf den Faktor Storytelling, den man so ein bisschen in den Vordergrund setzen möchte. Also wie inszeniere ich eine Sportmarke, wie Alpine es ist, auch in einer breiten Öffentlichkeit? Ich glaube, da kommen die neuen Shareholder ins Spiel. Und die haben übrigens auch, das ist auch wichtig, schon sehr viel Erfahrung im wirklich großen Sport. Ja, also das sind jetzt nicht ein paar Schauspieler, die da reinkommen und aus Jux und Tollerei sich die VIP-Pässe sehr, sehr teuer erkaufen, sondern die diversifizieren einfach ihr Vermögen. Das machen ja ganz viele wohlhabende Leute und haben erkannt, dass es da im Sportbusiness und jetzt auch in der Formel 1 durchaus Möglichkeiten gibt, wo die schon investiert sind. Muss ich jetzt auch kurz nachschauen. Da habe ich mir eine kleine Liste gemacht. Das sind auch zum Beispiel Dallas Cowboys im American Football, sind auch beteiligt an der NFL. Das ist die gesamte Profiliga, in denen die Dallas Cowboys spielen, oder FC Liverpool kennt jeder hier in Deutschland. Das ist doch der Verein, wo Jürgen Klopp Trainer ist, oder? Nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle. Ich als Österreicher und nicht Fußball-Fan.
Absoluter Punkt für dich.
haben Anteile an einem NASCAR-Team, sind also auch nicht ganz Motorsport fremd, Boston Red Sox, Baseball oder Pittsburgh Penguins, Eishockey. Also die wissen schon, was sie tun. Erinnert mich vom Profil her so ein bisschen an Liberty Media. Die kommen ja auch aus dem amerikanischen Profisportbereich. Jetzt gibt's da auch Shareholder bei Alpine, die sich mit diesen Dingen sehr, sehr gut auskennen. Und ich bin gespannt, wo das hinführt. Unmittelbare Konsequenzen auf das Sportliche wird das nicht haben. Ja, denn selbst wenn jetzt ein bisschen Geld da ist, wird nicht das Auto deswegen in Österreich schneller fahren. Auch Teammanagement oder so, das wird man sich mit Sicherheit anschauen in nächster Zeit. Aber da gab es ja zuletzt die Aussagen von Loro Rossi. Ich glaube, damit ist Druck genug da. Da braucht es gar nicht jetzt von den neuen Shareholdern irgendwie noch zusätzlichen Druck, die, wie gesagt, ja nicht die Schwelle der Sperrminorität von 25% überschreiten. überschreiten und deren operatives Mitwirken, glaube ich, auch eher überschaubar sein wird.
So, Lisa, nun bist du ja im Gegensatz zu Christian durchaus fußballaffin. Und wenn man dann sowas liest, dass da neue Shareholder hinzukommen, also ich schaue immer so auf den Big City Club, Hertha BSC an der Stelle, dann fragt man sich halt schon, auch wenn das natürlich nur 24% sind, welchen Eindruck macht das so nach außen? Und wozu führt das? Also ich meine, dass die Formel-1-Teams eben so wertvoll sind, bedeutet eben auch, dass sie interessant sind für Menschen, die ihr Vermögen diversifizieren wollen, die aber auch ja irgendwo vielleicht in den Sport mal rein wollen. Oder aber natürlich auch die ein oder andere Heuschrecke dazukommt. Das weiß man halt nicht, inwiefern sich das so entwickelt. Also als du das heute gelesen hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Und kannst du diese Parallelen zum Fußball irgendwie nachvollziehen, die man dann aufmacht, dass jetzt die Formel 1 eben auch so eine Art, ja, Spielball für Investoren wird?
Also ich war heute, glaube ich, wie jeder total überrascht. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich glaube, es gab auch keine Gerüchte in die Richtung, dass Ryan Reynolds investieren will und da sich umguckt. Ja, das hatte man mal gehört, aber ich war jetzt nicht so dicht dran, dass ich gehört hätte, er guckt wirklich bei der Formel 1 und er hätte da Interesse, bei einem Team einzusteigen. Also ich war heute sehr überrascht, war aber dann gleichzeitig auch wieder erstaunt, wo ich das überall gelesen habe, nämlich nicht nur in der Sportbubble, sondern natürlich auch so ein bisschen bei der Promi-Ecke, wo ich mich ja auch so ein bisschen für interessiere. Also Royals und Hollywood-Themen können wir auch smalltalken, sage ich euch ganz offen. Und das ist natürlich dann ein Punkt, den hat Christian gerade schon angedeutet, wenn es dann in Richtung Marketing geht, wenn es dann in Richtung Medienaktivitäten geht, dann erreichst du natürlich mit einem Ryan Reynolds nochmal ein ganz, ganz anderes Publikum, kannst nochmal ganz andere Wege gehen. Ich sehe das jetzt auch in dem Vergleich, glaube ich, mit Fußball gar nicht so kritisch, weil wir bei der Formel 1 jetzt nicht so ein System haben, dass jetzt ein Investor verschiedene Clubs kauft und sich dann Spieler hin und her verleiht oder dass das Geld jetzt aus Saudi-Arabien kommt, wo man dann schon wieder bei Sportswashing mitmacht. Am Ende ist das eine Gruppe, die schon sehr, sehr viel gemacht hat, auch jetzt als Fußballfan. Wrexham hast du nicht aufgezählt, Christian. Das ist für mich eigentlich das prägnanteste Beispiel. Ich habe von diesem Club vorher noch nie gehört. Ich würde behaupten, die wenigsten haben von diesem Club gehört, bevor Ryan Reynolds da eingestiegen ist. Jetzt weiß ich auch, dass sie aufgestiegen sind, sehe ständig Fotos, wenn er im Stadion ist, sehe auf TikTok-Videos, wie er sich da irgendwie einbringt. Und er hat da so viel bewirkt und so viel bezweckt, sei es eben einfach da vor Ort zu sein und eine neue Aufmerksamkeit für so einen kleinen Traditionsclub zu schaffen, sei es das zu vermarkten. Da ist ja dann zum Beispiel auch eine Doku gedreht worden. Also ich kannte Wrexham vorher nicht, ist ein kleiner walisischer Club. Ich glaube auch nur absolute Nerds, irgendwie, die sich für Fußball auf der Insel interessieren, kannten den Verein. Und jetzt ist das schon so ein Begriff. Also jetzt sehe ich auch irgendwie manchmal Promi-Nachrichten oder gucke hier bei RTL exklusiv und sehe auch irgendwie Ryan Reynolds im Stadion und höre dann, ah ja, Wrexham. Also aus der Seite macht es natürlich für Alpine absolut Sinn, sich da so ein Zugpferd ins Haus zu holen. Ob das jetzt wirklich sportlich, hat Christian ja auch gerade schon angerissen, irgendwie was verändert, glaube ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Aber wenn wir Geld einsammeln wollen als Alpine, wenn wir neue Zielgruppen erschließen wollen und wenn wir Aufmerksamkeit wollen, alles richtig gemacht, wenn ich so die ersten Reaktionen heute eigentlich da von allen Seiten so anschaue.
Mal sehen, was es für einen Effekt hat. Saudi-Arabien, schön, dass du es angesprochen hast. Greg Maffei hat ja in einem Interview gesagt, Christian, dass Saudi-Arabien kein Angebot abgegeben hat für die Formel 1. Fand ich auch sehr interessant, dass das jetzt mal so endgültig dementiert worden ist. Ob man es glauben kann, mein Gott, das schauen wir mal, ob da die Formel 1 nicht selber als Serie immer noch weiter interessant wird für Saudi-Arabien, wenn sie nochmal investieren möchten, man den Preis nochmal hochtreiben kann.
Da muss man auch manchmal ein bisschen ganz genau die Formulierungen anschauen und lesen, denn ja, man kann jetzt drüber streiten, was ist ein Angebot. Ja?
Genau.
Wenn der Scheich mit 17 Rechtsanwälten in London im Formel-1-Büro gesessen ist und die haben sich drüber unterhalten, dass man für die Formel 1 so und so viel zahlen möchte, ist das schon ein Angebot? Nein, man könnte sagen, ein formelles Angebot ist, wenn etwas auf Papier liegt. Also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Tatsache ist ja, Mohammed bin Sulayem, der Vier-Präsident, der hat damals das mehr oder weniger bestätigt mit seinen Aussagen. Und wir wollen dem Vier-Präsidenten mal nicht unterstellen, dass er damals nicht die Wahrheit gesagt hat.
Und dann geht es nochmal weiter um Geld, Christian, denn wir warten einfach noch darauf, wer hat sich jetzt beworben für den Formel-1-Einstieg? Ab, ja, wann eigentlich genau? 25, 26, man hat ja verschiedene Türchen geöffnet bei der FIA. aber nie eine Verlautbarung gemacht, wer sich jetzt wirklich beworben hat und wer nicht. Und jetzt ist ein Team vorgeprescht oder ein potenzielles Team vorgeprescht mit einer Erklärung, nämlich Hightech. Hightech kennt man aus der Formel 2. Hightech gehörte, glaube ich mal, Christian, du kannst mich korrigieren, zumindest zu großen Teilen dem Papa von Nikita Mazepin, nämlich Dimitri heißt der, glaube ich, Dimitri Mazepin, der mit Uralkali da drin investiert war, dann seine Anteile abgegeben hat. Ich glaube, das war sogar rund um den Ukraine-Einmarsch der Russen. Aber jetzt hat sich da noch einer...
Ich glaube, dass da sogar mal ein Österreicher investiert war. Lass mich das
auch
hier
noch
googeln. Ja, genau, Walter Grubmüller.
Wer ist das?
Der war auch mal bei Hightech beteiligt. Das ist ein junger österreichischer Rennfahrer, Walter Grubmüller Junior. Sein Vater, der wurde dann später auch durch eine Politaffäre um die Freiheitliche Partei in Österreich bekannt. Die waren, glaube ich, auch mal bei Hightech beteiligt. Zumindest ist Walter Grubmüller dort gefahren, aber ich glaube, sein Vater hat auch einen Teil des Teams gehört. Und dann, wie du richtig sagst, Familie Mazepin.
Ja.
In meiner Erinnerung war das auch Hightech. Und jetzt ein kasachischer Milliardär.
Ja, und der macht es natürlich jetzt gerade richtig fett, ne? Weil dadurch, dass er das ganze Geld jetzt wirklich reinschießen kann, macht es Hightech natürlich für die Formel 1 auch interessant, denn wir wissen ja, der Formel 1 ist es natürlich auch wichtig, dass man jemanden bringt, der auch einen gewissen Mehrwert bringt. Gut, da kann man bei Hightech jetzt drüber diskutieren, ob jetzt Hightech das Unternehmen ist im Vergleich zu Andretti zum Beispiel, der dann irgendwie einen Werbewert mitbringen würde. Aber klar ist erstmal, finanzielle Stabilität ist mit dem Investor, Christian, glaube ich, garantiert.
Ja, also wahrscheinlich, um ganz ehrlich zu sein, ich kenne ihn auch nicht groß und ich bin mir da jetzt auch nicht zu schade dafür, nochmal auf mein Bildschirm zu schauen, weil ich auch den Namen vor dem heutigen Tag noch nie gehört hatte. Und zwar heißt der Herr, jetzt muss ich ja selbst nachschauen, Wladimir Kim. Das ist ein kasachischer Milliardär, der mit dem Abbau von Rohstoffen, soweit Google mir das ausspuckt, überwiegend Kupfer, reich geworden ist. Ist offensichtlich, so sagt das zumindest das Internet, in ganz flüchtiger Recherche, der reichste Mann Kasachstans ist. Und der hat sich jetzt eben an diesem Hightech-Team beteiligt. Und gleichzeitig hat man auch gesagt, okay, wir geben nicht nur diese Beteiligung bekannt für, was würde ein Mann mit dieser Größenordnung in einer Portfolio-Diversifizierung von Formel 2, Formel 3 und Formel 4 wollen. Das ergibt natürlich keinen Sinn. Die Ambitionen sind dann tatsächlich in die Formel 1 einzusteigen. Das ist also der eigentliche Preis, den man jagt. Das ist vorhin schon angesprochen, man hört sehr wenig von dieser FIA-Ausschreibung, die ja vor allem auf Betreiben der FIA gemacht wurde. Es hat gerade vergangene Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, Stefano Domenicali, das ist der Geschäftsführer der Formel 1, ja, es ist wichtig, dass wir hier trennen zwischen FIA, das ist der Verband, der das regelt, und Formel 1, das ist der Inhaber der kommerziellen Rechte, das ist nicht das Gleiche, sondern im Gegenteil, da gibt es durchaus unterschiedliche Positionen in dieser Frage. Und Stefano Domenicali hat eigentlich sehr klar gemacht, dass man aktuell keinen Bedarf sieht, die 10 Teams aufzustocken, was die Formel-1-Seite betrifft. Und wenn überhaupt, dann nur der berühmte, von dir schon angesprochene Mehrwert, Kevin. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Hightech mit einem kasachischen Milliardär im Hintergrund, das ist ein stabiles Gefüge, aber das bietet ja erstmal noch keinen Mehrwert für die anderen Teams. Ja, der Mehrwert für die anderen Teams, das wäre zum Beispiel ein großer Automobilhersteller. Ja, wenn, bleiben wir mal beim Beispiel Porsche, weil uns das letztes Jahr sehr lang beschäftigt hat. Mit Porsche wird im Schlepptau kommen Hugo Boss, Tag Heuer, die würden alle bei den Grand Prix Bandenwerbung buchen, würden einen Haufen Geld in die Taschen der Formel 1 einzahlen und damit letztendlich auch indirekt die anderen Teams subventionieren. Das heißt, die würden insgesamt mehr verdienen aus diesem Kuchen der Formel 1, weil der Kuchen einfach insgesamt gewachsen ist. Dafür muss man ihn aber durch 12 und nicht mehr durch 10 teilen. Das ist die Rechnung, um die es da letztendlich geht. Jetzt hat die FIA ja, das hat die EU schon vor ganz vielen Jahren untersagt, kein kommerzielles Interesse an der Formel 1. Das heißt, die FIA sieht ihre Aufgabe darin, die Regeln zu überwachen, das sportliche Wohl der Formel 1, wenn man so möchte, zu kontrollieren und zu regeln. Und die FIA sagt, okay, wir glauben, wir können uns vorstellen, dass es auch eine gesunde Formel 1 mit 12 Teams geben wird. Alle die, die da kommerziell was mitzureden haben, sind eigentlich dagegen. Der eine oder andere sagt das ein bisschen klarer als der andere. Aber ich habe noch keinen Teamchef, noch keinen Teammanager, noch niemanden aus der Formel 1 gehört, der mir gesagt hat, 12 Teams wären eine gute Idee. jetzt unterstellen wir denen ja immer, die sind alle so gierig und wollen ja Geld nicht teilen und so weiter. Ja, das mag sein. Fair enough, Mercedes und Co. haben alle jahrelang viele, viele Milliarden in die Formel 1 investiert und dass deren Lust, jetzt zu teilen, wo das Geld endlich zurücksprudelt, dass deren Lust überschaubar ist, kann ich sogar irgendwie nachvollziehen. Aber legen wir die Gier mal beiseite. Es gibt auch andere Argumente. Zum Beispiel in einer Formel 1, die sich immer professioneller präsentiert, auch was den Paddock betrifft. Ja, Netflix soll ja auch nach was aussehen, auf gut Deutsch gesagt. Ist es gar nicht so leicht, dass du überall 12 Teams reinbringst in die Paddocks dieser Welt. Ja, da brauchst du mehr Platz dafür. Du brauchst mehr Infrastruktur. Du brauchst teilweise zusätzliche Boxen. Das würde bauliche Maßnahmen erfordern bei ganz vielen Rennstrecken. Das heißt, viele der älteren Rennstrecken würden wieder rausfallen möglicherweise, weil die erstmal einen Haufen Geld investieren müssen, das sie sich aber nicht leisten können, um die Paddock-Anlagen auf Vordermann zu bringen. Also es ist alles nicht so einfach, wenn man sagt, so hier 12 Teams sind geiler als 10. Ja, das finden, glaube ich, grundsätzlich die meisten Formel-1-Fans, aber es ist dann doch ein bisschen komplexer, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Diese im speziellen Fall jetzt britisch, ich kann darüber eigentlich sehr wenig sagen. Ich kenne den Mann wirklich nur von Wikipedia, deswegen gebt selbst bei Wikipedia ein, dann seid ihr genauso schlau wie ich. Ich gebe es ehrlich zu.
Mark Gallagher, der war ja auch schon des Öfteren hier bei uns im Podcast zu Gast, der sich immer auch Gedanken darum macht, die finanziellen Zusammenhänge in der Formel 1 so ein bisschen zusammenzufassen, hat heute einen interessanten Tweet verfasst, wie ich finde. Es gibt ja noch diese sogenannte Verwässerungsgebühr, die zu entrichten ist für Neuankömmlinge. Das sind die 200 Millionen, die kompensieren sollen das, was quasi das Formel 1-Team der übrigen 10 in diesem Gefüge machen würde, das bekommen die dann quasi von diesem Team gestaffelt quasi dann schon mal zurück. So, jetzt sagt Mark Gallagher, weil es gab auch das Gerücht heute, und da weiß ich tatsächlich nicht, Christian, vielleicht hast du es noch ein bisschen mehr gehört, dass letztes Jahr wohl 3 Teams ein Angebot bekommen haben von mehreren Investoren über 1 Milliarde verkauft zu werden, also komplett verkauft zu werden, und all die Teams sollen es abgelehnt haben. Also deswegen, ich sage das auch wieder in diesem Sollen und ne, habe ich gelesen, hast du es auch mitbekommen?
Ja, also das ist ja auch kein Geheimnis. Wir wissen, McLaren hat eine über 1 Milliarden Euro Angebot von Audi abgelehnt. Oder ich weiß nicht, wie weit das wirklich ein Angebot war oder nur Gespräche. Wir wissen, Red Bull hat sich dagegen entschieden, an Porsche einen Teil des Teams zu verkaufen. Da wäre die Bewertung weit jenseits von 1 Milliarde gewesen, nach all den Zahlen, die ich höre. Also ich glaube, da waren von Konzernseite 2 bis 3 Milliarden Euro freigegeben, inklusive Betriebsbudget. Ich weiß nicht, was gab es denn sonst noch so für Angebote? Das muss man jetzt auch, glaube ich, gar nicht alles einzeln aufdröseln, weil Tatsache ist, ich glaube, wenn du ein Formel-1-Team unter 1 Milliarde Euro kriegst heutzutage, reden wir von einem Schnäppchen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe nie verstanden, warum es diese Gerüchte gab, Alpha Tauri zu verkaufen. Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Jetzt zahlt der reichste Mann Kasachstans einen Haufen Geld, um sich die Chance zu erkaufen, die sehr, sehr geringe Chance, ja, die Wahrscheinlichkeit halte ich für einstellig im Prozentbereich. Das halte ich in die Formel 1 kommt 2026. Aber dieser Mann zahlt für diese geringe Chance einen Batzen Geld, nur um zu riechen an der Formel 1, ja, weil man einfach kein Formel 1-Team mehr haben kann. Diese 10 Franchises, die da aktuell sind, jeder möchte sie haben, aber keiner kriegt sie. Die rechtzeitig dran waren, so wie zum Beispiel Finn Rausing, die haben einfach das Geschäft ihres Lebens gemacht und die werden Teufel tun, das abzugeben, weil du verdienst nicht nur Geld dadurch, dass du einen Exit machst und das Team verkaufst, sondern du streichst ja auch jedes Jahr einen Haufen Geld ein, dass du einfach Gewinn erwirtschaftest. Das ist seit 2021 Realität in der Formel 1. Das wäre noch vor 3-4 Jahren undenkbar gewesen. Ja, Teams wurden um einen symbolischen Euro verkauft und der den symbolischen Euro bezahlt hat, hat ein schlechtes Geschäft gemacht, weil er wusste, in 3 Jahren ist er um 800 Millionen Euro ärmer. Jetzt ist es genau umgekehrt. Wenn du jetzt ein Formel-1-Team kaufst, weißt du, in den nächsten 3 Jahren wirst du voraussichtlich 150, 200 Millionen Euro Gewinn erwirtschaften. Es gibt ganz wenige Teams, die keinen Gewinn erwirtschaften. Dann haben sie meistens auch einen anderen Zweck. Alpha Tauri ist so eins. Da geht es um Werbeträger. Aber auch da versucht man ja, das gerade so ein bisschen zu drehen und Geld damit zu verdienen. Also moderne Formel-1-Teams sind Gelddruckmaschinen und das ist wirklich, hat sich komplett gedreht. Und ich glaube, Bewertungen, wie sie jetzt zum Beispiel Alpine, haben wir vorhin drüber gesprochen, 830 Millionen Euro, das finde ich tatsächlich gemessen an den Summen, die man in jüngerer Vergangenheit so gehört hat, relativ günstig.
So, und orientiert daran hat Mark Gallagher geschrieben, müsste diese Verwässerungsgebühr eigentlich erhöht werden auf irgendwas zwischen 800 Millionen bis 1 Milliarde, dass das überhaupt Sinn ergibt, Lisa. Also das ist halt schon krass, ne? Die Wertsteigerung der Formel 1 in den Jahren seit Liberty Media, auch da natürlich eine Image-Diversifizierung, um dieses Wort auch nochmal mit zu, reinzunehmen, durch Netflix, durch die gesamten Social-Media-Aktivitäten, durch das Geld und das eben auch Red Bull sagen kann, ja gut, wir haben jetzt hier lange mit Porsche geredet, aber am Ende verzichten wir eben auf die Kohle, die Porsche uns gegeben hätte, weil wir wollen es selber machen, da waren natürlich noch andere Facetten mit im Spiel, wird sicherlich ein Thema in Christian Nimmervolls Buch sein, was im Laufe dieses Jahres noch erscheinen wird. Also das auf jeden Fall im Hintergrund behalten. Ne? Also, Lisa, das ist schon krass. Also welche Summen da so gehandelt werden und was abgelehnt werden kann, was funktionieren kann. Glaubst du eigentlich selber daran, dass wir in den kommenden Jahren mal 11 oder 12 Teams sehen?
Ja, glauben und hoffen und wünschen geht ein bisschen auseinander. Ich glaube, die meisten Fans, und da geht es mir aus Fansicht natürlich ehrlicherweise nicht anders, würden sich freuen, wenn wir noch 1 bis 2 neue Teams auf dem Grid hätten. Also ich glaube, wir haben über viele Probleme auch in der Vergangenheit immer schon mal gesprochen. Es gibt tolle Nachwuchsfahrer. Es gab Situationen, dass der Formel-2-Champion kein Cockpit bekommen hat, dass wir Altmeister haben wie Fernando Alonso, die auch mit über 40 noch vorne mitfahren und gar nicht ans Aufhören denken, dass dann halt einfach 20 Plätze auch nur 20 Plätze sind. Das war jetzt ein bisschen eine Will Buxton-Weisheit. Kam mir gerade so sagen, 20 Plätze sind nur 20 Plätze, dass man sich da natürlich schon freuen würde aus Fansicht. Ich glaube, da geht es den meisten gleich, da geht es mir ähnlich. Aber wenn wir dann realistisch drauf gucken, und das hat Christian ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, es gibt für die bestehenden Teams eigentlich keinen Grund, jetzt mit offenen Armen ein 11. und ein 12. Team willkommen zu heißen. Also der Kuchen ist ja die letzten Jahre nur größer, nur größer, nur größer geworden. Warum soll man den freiwillig mit mehr Menschen oder mit mehr Teams dann in dem Fall teilen wollen? Also die Rechnung kann ich schon total verstehen, dass man da sich zurückhält und dass man da jetzt auch einfach die gute Zeit leben will und einfach die Millionen oder Milliarden, über die wir sprechen, das ist für mich immer noch, wenn ich das höre, wir reden über Milliarden, völlig verrückt, dass man die jetzt abgreifen will. Absolut verständlich, wer da vor ein paar Jahren schlau war, wer früh dabei war, hat jetzt ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht. Ich glaube, man konnte es nicht vorhersehen, also ich hätte es nicht vorhersehen können, ehrlicherweise die Entwicklung der letzten 5, 6 Jahre, wie rasant und wie schnell das nach oben gegangen ist. Und jetzt ist es halt ein bisschen so, ganz viele reiche Menschen, die die Milliarden haben, wären halt jetzt auch gerne im Club der großen Jungs dabei. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so schwieriger es dann ist, das zu bekommen, so unrealistischer das ist, desto mehr wollen die natürlich dann da auch reinkommen, desto mehr Geld legen die dann da drauf und schauen einfach mal, ob es klappt oder nicht. Und wenn dann ein paar 100 Millionen verbrannt sind, naja, dann hat man es probiert. Ne? Also für mich als normaler Mensch mit einem normalen Einkommen sind die Summen da dann auch immer verrückt, über die wir hier so ganz entspannt an einem Montagabend sprechen. Aber ich glaube auch, dass es schwierig wird, dass wir da in den nächsten Jahren ein 11. oder ein 12. Team sehen.
Werden wir auf jeden Fall auch weiter beobachten. Ich hatte die ganze Zeit so einen Spruch auf den Lippen über Investieren und ob man das dann besser in Formel 1 oder in U-Boote macht. Naja. Gut. Das lassen wir dann jedem selber diese Gedanken. Jetzt habe ich schon fast so viel gesagt. Siehst du, jetzt, da ist es passiert. Ich habe lange gewartet, dass mir das passiert. So, jetzt ist es dann zum ersten Mal passiert nach, ich schaue mal gerade rein, ungefähr 45 Minuten, Lisa. Ich habe lange durchgehalten. Wenn wir schon bei Spekulationen sind, hat einer eigentlich auch zumindest die Spekulation um seine Zukunft so ein bisschen beenden wollen, nämlich Carlos Sainz. Carlos Sainz wurden enge Verbindungen zu Audi nachgesagt. Diverse Medienhäuser haben das berichtet und Carlos Sainz hat da jetzt mal so ein bisschen den Keil zwischengehauen und hat gesagt, ja, im Grunde wollen sich da nur manche Leute wichtig tun. Vielleicht kleine Journalisten, die ein paar Klicks machen wollen mit meinem Namen und mich in Verbindung bringen wollen mit Audi. Ja, dass man schon vielleicht Gespräche geführt hat und dass man schon recht weit ist und Andreas Seidel hat ja schon mit ihm zusammengearbeitet, aber er sieht seine Zukunft bei Ferrari. Und er möchte jetzt auch schon bald mal über einen neuen Vertrag sprechen. Im Winter soll es dann soweit sein, dass seine Zukunft da auch mal geregelt wird. So, bei Sauber-Audi tut sich ja eine ganze Menge. Ja, also mit Personen, die im Hintergrund verpflichtet werden. Und wir alle sind uns ja eigentlich einig, es bringt ja nichts, einen neuen Fahrer oder die neuen Fahrer, die dann später auch bei Audi fahren sollen, erst 2026 zu holen. Du willst sie natürlich schon irgendwie ans Team gewöhnen. Die müssen das ja alles kennenlernen. Kann man natürlich machen, aber ganz ehrlich, so weitsichtig wie Audi plant, glaube ich nicht, dass das erst 2026 passieren wird. Zumindest bei einem der beiden Fahrer kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann wäre Carlos Sainz ja eine sehr gute Möglichkeit, auch weil sein Vater sehr eng mit Audi ist. Und seien wir ehrlich, wenn man bei Ferrari jetzt mal wirklich so in die nächsten Jahre denkt, wenn Charles Leclerc nicht selber gehen will, dann denke ich schon, dass man immer noch auf Charles Leclerc setzen wird. So, wie schätzt du denn das ein, was Carlos Sainz da gesagt hat? Also, dass er diese Gespräche in den Bereich der Fake News wegorientiert hat, er selber bei Ferrari bleiben möchte. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, er ist ja grundsätzlich mal eine attraktive Option für Sauber Audi in den nächsten Jahren, einen erfahrenen Fahrer zu haben, auf dem man dann noch bauen kann, ein Stück weit.
Ich glaube, es fühlt sich keiner angesprochen.
Hast Elisa, gesagt? ich hab Lisa gesagt.
Oh Gott, sorry.
You didn't listen.
Das ist nur schon 2 Minuten her.
Ja, das war mein Walter Costa-Moment. Ich wollte die Frage einfach mal ausschweifend machen. So, soll ich die wiederholen, die Frage? Ich kann es normal machen, ist kein Problem.
Das kriegst du nie wieder zusammen.
Kurzer Blick in die Vergangenheit.
Ja, genau. So.
Nein, ich habe die Frage natürlich aufgenommen und werde auch darauf antworten können. Ich habe nur einfach den Moment verschnappt, als du mich angesprochen hast. Also du hast es, finde ich, Kevin, eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube auch nicht, dass man bei Audi jetzt wirklich dann erst, wenn es mit der Saison in der Formel 1 wirklich losgeht, dann auch die Fahrer verpflichtet. Gefühlt ist mir das heute 2023 noch einen Moment zu früh, dass wir schon darüber überlegen, ob die jetzt einen Carlos Sainz abwerben, nächstes Jahr verlängert der bei Ferrari. Es würde schon Sinn machen auf der einen oder anderen Ebene. Ich glaube auch Ferrari setzt weiterhin auf Charles Leclerc, wenn der denn da noch Lust hat, die nächsten Jahre zu verbringen und vielleicht mit Problemen weiterhin zu kämpfen zu haben. Aber dass das die Nummer eins ist, auch wenn es keiner so sagt und wenn es ja immer heißt, 2 gleichberechtigte Fahrer, ich glaube, das haben wir alle bemerkt die letzten Monate, die letzten Jahre, dass Leclerc so ein bisschen der Kronprinz bei der Scuderia ist und dass Carlos Sainz der zweite Fahrer ist, den es eben da gibt. Ne? Deshalb, also ausschließen würde ich es natürlich jetzt nicht, dass es dazu kommt. Ich frage mich immer, was soll Carlos Sainz jetzt im Juni 2023 anderes sagen, als das sind nur Gerüchte und also ist auch so ein bisschen der klassische Umgang einfach mit Medien, mit Geschichten, die aufkommen, dass er bleiben will bei Ferrari. Ja, warum auch nicht, aber ich finde, es ist noch sehr, sehr weit weg, um wirklich einordnen zu können, für wen macht was, wann Sinn, wie viel ist da dran. Schwierig, ehrlicherweise, für mich jetzt abzuschätzen, was da wirklich dahinter steckt. Dass er das jetzt dementiert, finde ich jetzt wenig überraschend. Das ist ja meistens so der erste Reflex, den man hat. Was dann wirklich passiert, ich glaube, da ist noch ein bisschen Zeit und da müssen wir vielleicht doch noch ein Jährchen warten, wäre jetzt so mein Gefühl.
Also 2 Sachen. Ich finde halt die Wortwahl von ihm da sehr interessant, dass er da irgendwie in Anführungsstrichen kleine Journalisten angreift, die ein bisschen Reichweite generieren wollen.
Angriff ist der beste Modus für Verteidigung, ne?
Also ja, das, aber wenn
das
ich ihn
nicht. Hat ja Carlos Sainz auch schon ein paar Mal jetzt gemacht, ne? Auch dann, wenn es um private Sachen ging und man sieht da so viel auf TikTok und da wird alles aufgebauscht, auch was irgendwie das Verhältnis zu Charles Leclerc oder zum Team angeht. Das finde ich ist so ein relativ normaler Reflex, ehrlicherweise. Das finde ich jetzt gar nicht mal so verwunderlich, dass man es dann abtut. Macht es ja noch unglaubwürdiger, wenn man sagt, da macht jemand gerade nur Gerüchte streuen für Reichweite. Das versteht ja auch der Fan, wo man dann auch sagt, ja klar, die wollen halt mal wieder ein paar Views.
Gut, ein Lewis Hamilton geht damit irgendwie anders um, mit Gerüchten und
dem Streuen. Ne?
Ja, aber das ist schon ein klarer Unterschied in der Art und Weise. Und ich kenne das aus Streitereien. Wenn ich defensiv werde, dann gebe ich der eigentlich Person neben mir schon recht in dem, was sie gerade sagt. Nur ich versuche mich halt irgendwie zu verteidigen. Und das ist auch keine gute Umgangsform, Freunde.
Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen, also weiß nicht, vielleicht bin ich dann auch zu viel auf TikTok, ehrlicherweise. Da kommt ja ein Carlos Sainz aus verschiedenen Gründen gerade nicht so gut weg. Also es ist weniger sportlich, sondern eher privat. Das wird ihm aber wahrscheinlich auch zugetragen werden, dass er gerade sehr, sehr viele Sympathien bei sehr vielen weiblichen Fans, will ich es mal nennen, verliert. Und das ist natürlich dann auch so eine Gossip-Bubble, wo man dann natürlich auch sich vielleicht nochmal anders wehrt, wenn man dann sagt, ja, die Journalisten und die Medien und da werden kleine Videos gezeigt und das überrascht mich nicht so sehr. Die Gesamtgemengelage für ihn ist, finde ich, gerade nicht so positiv auf allen Ebenen, ehrlicherweise, wenn man so ein bisschen abseits des Sportlichen auch guckt.
Wie gehen die Leute mit dem Riss von Lando Norris um? Nein, das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Christian weiß nicht, worum es geht wahrscheinlich. Aber Leute, die es gesehen haben, wissen, worum es geht tatsächlich. Ja, Christian, du hast dich schon ermutet gerade. Ich wollte nämlich noch eine zweite Ebene aufmachen, dann kannst du dich auch dazu äußern. Gleichzeitig verpflichtet Ferrari einen hochrangigen Angestellten, so sagt man zumindest, bereits für die Saison 2025. Also ich komme halt nur darauf zu sprechen, weil ja tatsächlich auch die Teams selber jetzt schon Transfers tätigen, die dann erst in 2 Jahren aktiv werden, was ja auch schon wild ist eigentlich, dass es wirklich jetzt sowas ist, dass ein Team wie Ferrari jetzt 2 Jahre warten muss, bis eine noch nicht genannte Person dem Verein zu beitritt.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig, was da gerade für Dinge passieren. Aber letztendlich hat sehr viel davon damit zu tun, mit diesem Budget Cap, dass sehr viel Geld im System in Umlauf ist. Du das aber an manche Mitarbeiter halt bei den größeren Teams vor allem nicht mehr zahlen kannst, weil du halt nur für die 3 Top-Angestellten sozusagen die Ausnahmeregelung von Cap hast. Alle anderen kannst du nicht wie die Fürsten bezahlen. Andere Teams können das aber vielleicht schon. Die sagen, okay, bei uns wird das reinpassen, ist einer der 3 Top-Verdiener. Und dann verdient ein, ich sag mal, mittelhoher Angestellter eines Ferrari-Teams, der bei Ferrari vielleicht keine ganz große Perspektive hat, plötzlich das 5-fache bei einem kleineren Team, wo er dann halt einer der 3 Top-Verdiener ist. Das war eine beiläufige Bemerkung übrigens von Fred Vasseur, der gesagt hat, ja, wir verpflichten eh schon die Leute, es dauert halt ewig lang, bis die tatsächlich bei uns beginnen können. Aber ich wollte noch was sagen zu dieser Carlos Sainz-Geschichte, weil die meisten Zuschauer, Zuhörer, die wir in diesem Podcast haben, die hören ja vielleicht abends diesen Podcast, schreiben dann hoffentlich auch eine Rezension, dass es ihnen ganz gut gefällt, wenn nicht dieser blöde Nimmervoll
dabei wäre zumindest. Pass auf, da lese ich direkt mal die letzte vor. Wir haben 2 Sterne bekommen. Okay. Da können wir direkt mal, also diesmal warst du nicht das Objekt der Begierde. Warte, ich suche das hier direkt mal raus, weil das passt jetzt gerade wunderbar. Na, du, also ich habe da schon anderes gehört. Und zwar Heinzbert 33. Ich kann die unqualifizierte Meinung von Kevin Scheuren nicht mehr anhören. Es tut mir leid für Sophie und die meisten Gäste, aber das war's für mich und Starting Grid. Aber noch 2 Sterne. Also nicht nur 1. Danke, Heinzbert.
Klingt, als würde er nochmal eine Chance geben,
Kevin. Wenn ich weg bin, dann darf
ich. Wenn du im Urlaub bist, vielleicht.
Dann, ja, also, dann kommt er nochmal.
Wenn du machst Urlaub, dann ja. Heinzbert vielleicht nochmal dabei.
Nein, aber Grüße Heinzbert. Ich hab dich lieb. So, Christian.
Weg mit den alten weißen Männern.
So ist es.
Na, zu Carlos Sainz. Also was mich tatsächlich, also die meisten Zuhörer und Zuschauer beschäftigen sich ja nicht so intensiv mit der Formel 1 wie wir 3, selbst Lisa wahrscheinlich noch mehr als der Durchschnittsfan auch in neuer Position noch, dass man sagt, so, man kriegt hier fast alle Meldungen irgendwie mit, man hört dann auch noch Media Sessions, Presserunden und kennt auch die Menschen schon so ein bisschen, was sie sagen wollen, wie sie sagen und so weiter und so fort. So, jetzt kommt dann so eine Geschichte, wo Carlos Sainz dementiert die angeblichen Medienberichte, dass er mit Audi gesprochen haben soll. Was ich daran interessant finde, niemand, zumindest kenne ich keinen Bericht, hat je behauptet, dass er mit Audi gesprochen hat. Der Bericht, den ich hauptsächlich kenne, ist einer von dem, er hat ja die Jungjournalisten angesprochen, vom Jungjournalisten Roger Benoit vom Schweizer Blick. Das ist so der prominenteste Bericht, den ich dazu kenne. Und der hat nichts anderes geschrieben, als dass Carlos Sainz auf der Wunschliste von Andreas Seidel sehr weit oben steht. Da ist jetzt nicht von Verhandlungen oder so die Rede. Das ist, und den Mechanismus wollte ich jetzt mal kurz erklären, der wird nämlich ganz häufig verwendet. Du dementierst etwas, was überhaupt gar nicht berichtet wurde, was niemand behauptet hat und diskreditierst damit natürlich die gesamte Geschichte. Ich will jetzt Carlos Sainz gar nicht unterstellen, dass das in dem Fall so eine gezielte Ansage war. Ja? Mir geht es eher darum, dass das halt häufig passiert. Er hat dann ja auch selbst im gleichen Satz wieder gesagt, ja, das soll aber nicht heißen, dass das nicht passiert mit Audi. Ja, das hat er ja auch gesagt in diesem Interview mit meinem Kollegen. Ich glaube, es war John Noble vom Motorsport Network, ein exklusives Interview, aus dem du da zitiert hast, Kevin. Und da sagt er, kann sein, dass es passiert, kann nicht sein, aber man weiß es heute noch nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich die Wahrheit. Er weiß es nicht. Ich glaube ihm auch, dass er noch nicht mit Seidel gesprochen hat, aber dass es nicht vielleicht hinter den Kulissen schon Menschen gibt, einen Andreas Seidel, der mal irgendwem vielleicht auch erzählt hat, irgendwo off the record oder einem Vertrauten. Und der Vertraute hat es dann einem Journalisten erzählt, einem Roger Benoit zum Beispiel, der in der Schweiz sehr gut vernetzt ist. Ah, der Carlos, den könnte ich mir schon ganz gut bei uns vorstellen. Ich tue mir halt immer schwer mit dem Glauben, dass da einfach ein Journalist sitzt, so wie Lisa das ist oder ich. Und dann denke ich mir so, was könnte man heute für eine Geschichte erfinden? Und ohne, dass man irgendwas davon gehört hat, heute schreiben wir mal Carlos Sainz zu Audi, einfach weil ich lustig bin. Das, so läuft das nicht. Ja. Es gibt immer irgendwelche Hinweise, dann gibt es Journalisten, die zugegebenermaßen ein bisschen verantwortungsbewusster mit Informationen umgehen, andere sind vielleicht ein bisschen schneller damit, Dinge aufzuklären und zu sensationalisieren, aber irgendein kleiner Kern, der steckt dann doch meistens dahinter. Und ich finde Carlos Sainz Dementi, das ist jetzt die kurze Version der einer sehr, sehr langen Antwort, nicht so wahnsinnig überzeugend, um ehrlich zu sein.
Ja, am Ende.
Wie gesagt, also um das Fass nochmal aufzumachen, ich glaube wirklich, das rührt auch ein bisschen daher, dass er einfach gerade in der spanischen Medienlandschaft nicht so eine leichte Position hat. Gar nicht mal auf das Sportliche gemünzt,
aber
sondern eher auf das Privatleben. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit hier die Starting-Grid-Zuhörerinnen und Zuseherinnen sich auch mit solchen bunten Themen beschäftigen, aber das ist da ja schon ein sehr großes Thema, dass er sich getrennt hat von seiner Freundin.
Nein!
Das schockt euch jetzt hoffentlich nicht. Dass es da jemand Neues gibt, dass es da vielleicht auch eine Affäre gab, dass die neue Freundin auch jemand, den man kennen könnte aus dem Gossip-Kosmos.
Shakira?
Ach. Es ist nicht Shakira, nein. Dann gibt es TikTok.
Ist es die Ex von Charles Leclerc?
Nein, auch nicht. Es ist auch nicht die beste Freundin der Ex-Freundin.
Muss mal so weit. Aber jetzt kommt schon, spuck doch aus.
Lisa, ich bin schon ganz himmelig jetzt.
Mitbekommen. Ich weiß, ich kriege den Nachnamen gar nicht hin. Rebecca irgendwas, auch die Ex-Freundin von irgendeinem relativ bekannten Typen. Aber es gibt TikTok, ich sag's euch, mit hunderttausenden Aufrufen. Wie kann das denn sein? Und die waren ja schon in Monaco. Und also wirklich auf dieser privaten Ebene und gerade in Spanien ist ja auch die Ex-Freundin Isa Hernández auch eine bekannte Influencerin gewesen, Model. Also auf der Ebene, glaube ich, ist ja gerade auch in nicht so einer guten Situation, dass man vielleicht auch so eine Grundhaltung gegenüber Gerüchten, Gossip, die jetzt auch aus der sportlichen Bubble kommt, dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen anders reagiert und nicht so souverän, weil man auf der Ebene gerade in Spanien halt jetzt gerade nicht so gut wegkommt. Also es ist jetzt nicht so eine lustige Geschichte wie mit Fernando Alonso und Taylor Swift, wo man dann irgendwie mal geschmunzelt hat, sondern das ist jetzt eher so, boah, gab es da Betrügereien und hat der die fallen lassen und boah, nach 6, 7 Jahren und also er kriegt gerade nicht so ein gutes Image vom Hass, was ja vielleicht auch was mit jemandem macht, ne?
Und es kann natürlich auch noch was geben. Vielleicht ist ihm scheißegal, was alles so an Gerüchten über ihn kursiert, auf der sportlichen Ebene. Zumindest den Gossip, das weißt du viel besser als ich, Lisa. Weil er dementiert ja Dinge, die gar nicht geschrieben wurden. Ja. Vielleicht ging es ihm auch um was ganz anderes bei diesem Interview, weil dass er sich hinsetzt mit unserem Kollegen John Noble. Meistens gibt man ein Interview auch dann, wenn man irgendwas sagen möchte. Ja, und vielleicht auch mal eine Botschaft platzieren möchte. Und wenn man sich das ganze Interview anschaut, dann sagt er auch, ich weiß gar nicht, ob schon alles veröffentlicht ist davon im Übrigen, aber er sagt ja auch, er möchte diesen Vertrag bis Winter geregelt haben, weil er möchte nicht in 2024 reingehen, ohne dass er weiß, wo es nächstes Jahr hingeht und dann gleichzeitig noch in dieses Interview reinverpacken. Übrigens, Audi, sage ich zwar, hat es noch keine Gespräche gegeben, aber Audi ist auch noch eine Möglichkeit zu platzieren. Nicht das Schlechteste, was seiner Verhandlungstaktik, sage ich mal, passieren kann, weil wenn dann Fred Vasseur im Winter sagt, ja, lieber Carlos, das letzte Jahr ist jetzt irgendwie nicht so geil gelaufen, was, du kriegst wieder deutlich weniger als der Charles Leclerc, mehr kann ich dir einfach nicht zahlen, weil da gibt es dann auch noch Fahrer XY und den könnte man auch haben, der nimmt aber 3 Millionen weniger als du, dann kann Carlos Sainz sagen, ja, okay, Fred, tut mir leid, aber dann rede ich halt mal mit Audi und dann wird vielleicht Vasseur nervös und sagt, ah, dann zahlen wir dir doch vielleicht die Millionen mehr. Also ich glaube, dass auch dieses Positionieren da vielleicht eine Rolle spielen kann. Aber jetzt haben wir sehr viel hypothetisiert über ein zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr kleines Thema. Von daher lassen wir die Dinge mal ein bisschen laufen. Schauen wir uns an, was er in Österreich sagt. Und vor allem, ich werde jetzt mal googeln müssen, wer diese angeblich...
Lisa ist schon dran. Die ist schon dran.
Das will ich jetzt noch nachliefern. Ja. Deshalb war ich auch gerade am Handy. Also Rebecca war richtig Model. Rebecca Donaldson ist die Ex-Freundin von Scott Disick und Scott Disick war mit Kourtney Kardashian zusammen. So, jetzt sind wir schon beim Kardashian-Clan. Also so hochrangig könnte die vielleicht neue Freundin von Carlos Sainz irgendwie was damit zu tun haben. Aber wenn ihr mal googelt, auch so Cheating-Scandal und Monaco und so, kommen nicht so schöne Pressegeschichten über Carlos Sainz. Also würde mich stören, wenn ich er wäre.
Das ist irgendwie so, als du das jetzt gerade erzählt hast, irgendwie wie bei 24 mit Kiefer Sutherland, oder? Es gab immer, da kam dann der Präsident und über den Präsidenten noch eine dunkle Gruppe und danach noch jemand. Daran habe ich das jetzt ein bisschen erinnert gerade.
So sind die Ebenen der privaten Beziehungen und vor allem TikTok. Also ich verstehe, dass man da auch keine Lust hat als Fahrer vielleicht und dann ein bisschen dünnhäutig wird, weil was da alles gefilmt wird und was die Leute alles wissen in diesem Internet. Manchmal schon verrückt.
Auch das
aber ist im Übrigen, wir sollten das jetzt gar nicht zu sehr belächeln und weglachen. Ja? Also, dass solche Dinge einen Fahrer mal reizen können und auch die Gefühlslage echt beeinflussen, das halte ich schon für plausibel. Also gerade
bei dem Fall of Science, finde ich, passt das möglicherweise. So wie ich ihn als Typen jetzt kennengelernt habe und auch einschätze, ist das was ihm, glaube ich, nicht so gefällt, dass das gerade medial so durch die Presse geht und halt nicht so positiv für ihn, ehrlicherweise. Ne?
Und Papa auch nicht, oder? Da gab es ja die tollen Fotos, die brave Familie bei der Hochzeit der Schwester. So, genau. Ne?
Also, das hat das auch so ein bisschen überschattet. Also, keine gute Presse in Spanien.
Eieieiei. Naja, auch das werden wir auch weiter beobachten. Und dann laden wir Lisa einfach als Society-Expertin hier in den Podcast ein. Dann
also Leute, ich bin sportlich natürlich sehr interessiert, aber für TikTok-Gossip auch eine ganz gute Quelle.
Also wenn ihr mehr von Lisa...
Ich muss mal schauen, ob Carlos Sainz in der Pressekonferenz ist in Spielberg, weil wenn dann kann ich ihm die Frage stellen, und hast du jetzt deine Freundin besissen?
Boah, das wäre, also wenn du das machst, dann bist die Akkreditierung auch los. Ed Lies Höfer bei Instagram, zurecht. Bei Twitter, auch bei TikTok mit dem Namen?
Natürlich auch bei TikTok.
Ja, das ist ihr Name in Social Media, da folgt ihr bitte mal rein. @mst_christian_n bei Twitter, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll bei Facebook und Christian_Nimmervoll bei Instagram, wenn ihr Christian folgen wollt. Und mich findet ihr unter @kevin_scheuren bei Twitter und bei Instagram. Und die Starting with Kanäle gibt es auch alle. Wir haben unsere Fangruppen bei Telegram und bei Facebook und natürlich auch den Formel1.de YouTube-Kanal. Den abonniert ihr am besten jetzt, denn dort seht ihr ja auch Starting Grid jede Woche. Und aktuell auch ein Video von mir, da habe ich mal mit meinem Taschenrechner zusammengearbeitet, um den Qualifying-Schnitt verschiedener Fahrer im Vergleich zu Nico Hülkenberg auszurechnen, denn laut BAC, dem sportlichen Leiter des Alfa Romeo Teams, ist Hülki der beste Qualifier, der jeweils sauber gefahren ist. Das musste ich natürlich mal überprüfen. Das schaut ihr euch am besten dann nach diesem Podcast gerne mal direkt an. Wir machen noch eine kurze Pause und dann machen wir das, wofür wir alle hier sind, nämlich auf den großen Preis von Österreich vorauszuschauen. In Spielberg ist ein Sprintwochenende. Es wird nicht der 100. Sieg für Red Bull Racing, aber wird es der 101. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause über Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Österreich steht an. Der Red Bull Ring wird Schauplatz des nächsten Sprintwochenendes sein, Christian. Und du bist vor Ort. Du wirst mit deinem stellvertretenden Chefredakteur vom Motorsport Network Deutschland, Stefan Ehlen, da sein. Und ich glaube ja tatsächlich, das wird eine fette, fette Party. Ne? Also wenn man so sieht, was der Red Bull Ring alles so rund um dieses Rennen geplant hat an Aktivitäten und wie viel Vorfreude auch bei den Teams auf dieses Gastspiel in Österreich vorherrscht, muss man ja wirklich sagen, also Spielberg hat so einen richtig fetten Sonderstatus mittlerweile bei vielen, weil es einfach ein toller Ort ist. Ich war ja selber noch nicht da, aber es steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist. Und auch die Teams unheimlich gerne da hinkommen, weil die Atmosphäre einfach für alle, glaube ich, sehr, sehr schön ist. Also warum ist Spielberg da in den letzten Jahren so in der Sympathie gestiegen?
Ach, ich weiß gar nicht, woran das liegt, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, also ich bin da ja nicht neutral. Ja, ich bin ja selbst Österreicher und ich finde tatsächlich, ich bilde mir ein, es zu versuchen, das möglichst wertfrei zu sagen, aber das geht natürlich nicht ganz. Aber ich finde den Grand Prix schon einfach irgendwie cool. Also erstens, die Gegend ist total nett, weil das liegt vor so einer Bergwand auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind dann auch Berge ein bisschen weiter weg. Also es ist erstmal eine total idyllische, schöne Gegend. Die Infrastruktur ist natürlich top und absolut perfekt. Ja. Es werden auch, das muss man dazu sagen, die Medienvertreter, wir werden auch hervorragend bewirtet. Das ist auch State of the Art in Spielberg. Es hat einfach sehr, sehr viel Qualität. Und dann ist auch das Drumherum absolut top. Also Red Bull macht wirklich großartige Veranstaltungen. Man muss ja auch sagen, selbst wenn da kein Grand Prix stattfinden würde, alleine das, was auf den Konzertbühnen passiert. Ich weiß nicht, ob da dieses Jahr auch wieder was geplant ist. Ich gehe davon aus. Ja, aber selbst das ist jetzt schon ein Besuch beim Grand Prix wert fast. Und dann ist natürlich auch das Drumherum so ein bisschen. Ja? Das Eichfeld, wo dieser Grand Prix stattfindet, ist jetzt nicht die infrastrukturstärkste Gegend Österreichs, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wobei sich da sehr viel getan hat, muss man auch dazu sagen, in den letzten ungefähr 10 Jahren, eben auch durch die Investments von Dietrich Mateschitz in Gastronomie, in Hotels, in alle möglichen rundherum Anlagen um diesen Grand Prix. Aber es ist doch immer noch so, dass es relativ im Verhältnis zu anderen Formel-1-Destinationen relativ wenig Zimmer gibt und sehr viele Journalisten und teilweise auch Teammitarbeiter und so tatsächlich privat einfach einquartiert sind. Ja, also ich auch, ich schlafe bei Peter, liebe Grüße, falls er uns zuhört. Dieses Jahr schon das zweite Jahr, das ist dann total super. Da gibt es abends immer ein bisschen was Gegrilltes, weit und breit auch keine Häuser da. Da ist dann irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch ein Fischteich gleich unter dem Garten. Der Hund schläft dann auch ab und zu mal bei mir im Zimmer. Das sind halt Dinge, die würde es im Hilton in Abu Dhabi nicht geben. Ja, ich meine, im Hilton Abu Dhabi würden wir eh nicht einchecken, davon mal ganz abgesehen. Aber das hat halt irgendwie einen eigenen Charme, so dieses Österreichische, das ja auch nicht immer nur ultrafreundlich ist, muss man auch dazu sagen. Das hat schon echt einen ganz eigenen Charme und für die Fans ist auch die Rennstrecke toll, wie ich finde, weil du halt von manchen Punkten tatsächlich, würde man sagen, so 70% tatsächlich der Strecke überschauen kannst. Und das ist wirklich unique. Also das kenne ich so auf keiner anderen Rennstrecke der Welt, dass du so viel siehst, zum Beispiel auf dieser Tribüne nach Kurve 1. Das ist das komplette Areal eigentlich. Wenn du relativ weit vorn bei Kurve 1 sitzt, dann siehst du sogar bei Start und Ziel noch ran. Also das ist schon sehr, sehr speziell und seit ein paar Jahren gibt es natürlich auch noch die Orange Army, die Verstappen-Fans, die dann auch stimmungsmäßig wirklich was hermachen. Wobei, da haben wir auch gedämpfte Erinnerungen ans vergangene Jahr, als es ja diese Berichte von sexuellen Übergriffen gab. Ich hoffe, dass sich das dieses Jahr nicht wiederholen wird. Aber alles in allem ist Spielberg schon echt ein Erlebnis und ich freue mich da wirklich auch sehr drauf persönlich.
Ja, da gibt es jetzt auch von Organisationen eingerichtete WhatsApp-Chats, falls es zu solchen Übergriffen kommt, dass sich Frauen dort vertrauensvoll auch wenden können. Ich muss mal die Links raussuchen, dann stelle ich die in die Shownotes, falls das für euch interessant sein sollte. Hoffentlich nicht interessant wird, weil es einfach nicht mehr vorkommt, aber gut, dass es diese Angebote gibt. Lisa, warst du selber auch schon mal in Spielberg in deiner RTL-Zeit?
Nee, tatsächlich auch noch nicht. Das ist eigentlich so naheliegend und ist tatsächlich auch ein Rennen, was ich schon ganz, ganz lange auf der Liste stehen habe. Christian hat ja gerade schon alle Vorzüge mehr oder weniger nochmal aufgelistet und ich habe ja tatsächlich auch österreichische Familie. Also eine von meinen Omas kommt aus Österreich. Deshalb fühle ich das auch immer sehr und freue mich aufs Schnitzel und auf den Apfelstrudel so vor allem. Also bin auch eigentlich einmal im Jahr in Wien, auch wenn Wien jetzt nicht ganz Österreich ist, weiß ich, muss man ja auch immer aufpassen. Aber ist so ein Rennen, hätte ich auch total Lust, einfach mal vor Ort zu sein und ist vielleicht was fürs nächste Jahr. Also definitiv auch so ein Bucketlist. Rennen geworden, obwohl es jetzt gar nicht weit weg ist, noch nicht da gewesen, aber freue mich eigentlich auch jedes Jahr drauf, das zu verfolgen, die Stimmung, ihr habt das gerade schon erzählt, die letzten Jahre richtig, richtig gut gewesen, hoffe auch, dass wir da dieses Jahr für alle ein schönes Event haben, dass man sich auch als Frau da übers Wochenende gut und sicher fühlt und ja, bin gespannt natürlich jetzt auch aus sportlicher Sicht, um vielleicht so eine kleine Brücke schon mal zu schlagen für dich, Kevin, was uns da erwartet. Sprintrennen haben wir ja.
Genau. Ja, ich wollte trotzdem noch eine Sache sagen. Vielleicht machen wir die Starting with HörerInnenreise. Und ja, Freunde, hier wird zwischendurch mal gegendert und das ist vollkommen okay. Mit Lisa Höfer als Special Guest. Ja, also dann.
Also, wenn es nach Österreich geht, sofort.
Dann kommt auch Christian Nimmervoll mal ins Zelt. Ja, und dann machen wir große Party auf dem Zeltplatz.
Sollen wir die nicht?
Nein, also kann in meinem schlafen dann. Wir können schon mal üben in Las Vegas, wenn wir in einem Zimmer schlafen. Dann schaffst du auch ein Zelt.
Wenn ich wo in ein Zelt komme, dann braucht es auf jeden Fall Schallisolation.
So. Ich glaube, du hast schon mal Europarks, Kevin, für eure Reise.
Ja, ich hab jetzt so spezielle. Das soll jetzt wohl nicht ganz so schlimm sein wie Europarks, weil ich kriege irgendwann zu viel. Das nervt dann irgendwann im Ohr. Aber mal gucken, ob die ausreichen für Christian das Sägewerk Nimmervoll in Las Vegas. Das werden wir dann rausbekommen. Also, jetzt kommen wir doch zum Sportlichen besser, bevor es dann zu sehr ausartet hier. Obwohl mir das so viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch mal schön.
Ich denke ja nur an die sich wahrscheinlich auch denkt, Mensch, jetzt komm mal zur Sache hier.
Ja, Sprintrennen, du hast es gesagt. Kann für viele ein echter Gewinn sein, kann aber auch ja sehr schwierig werden für den ein oder anderen Fahrer. Ich habe das Segment ja Chance für andere Teams mal so ein bisschen betitelt, weil wir alle wünschen uns ja im Grunde auch mal, dass diese Red Bull-Dominanz vielleicht auch mal punktuell einfach mal endet. Ja, dass man mal einen anderen Sieger sieht, dass man vielleicht auch mal merkt, ja, die Teams sind wirklich näher rangerückt. Jetzt hat ja Kanada doch für viele sehr viel Mut gemacht, gerade für Fans von Aston Martin, vielleicht eher dann noch Fernando Alonso als Lance Stroll, aber auch die Mercedes, die rangerückt sind. Bei Ferrari weiß man es nicht genau, was bei denen jetzt Phase ist, gerade was die Leistungsfähigkeit angeht. Jetzt vor Österreich eine sehr schnelle Strecke, also eine sehr kurze Runde, da kommt es auch wieder so auf viele Facetten an, die ein Auto auch liefern muss. Ist rein vom Layout, finde ich, in diesem Jahr tatsächlich dann durchaus ein Rennen, wo eben auch Ferrari, Mercedes, Aston Martin so vom Gefühl her bei mir schon noch näher ranrücken könnten an Red Bull, so wie es derzeit aussieht, Lisa. Oder ist Red Bull tatsächlich der unumwundene Topfavorit?
Ja, also ich glaube, Topfavorit Red Bull muss man leider, auch wenn es sehr langweilig ist, schon nach wie vor sagen. Ich hatte jetzt auch nach dem letzten Rennen das Gefühl, Feld ein bisschen nachgerückt. Gerade Aston Martin war ja jetzt mit den ersten Ergebnissen nach den Upgrades zufrieden, hat aber ja da auch noch lange nicht alles zeigen können. Also da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wenn man auch Fernando Alonso so gelauscht hat, wie optimistisch er war, dass er immer noch von Angriff auf den Sieg spricht, dass er das überhaupt für realistisch erachtet. Da freue ich mich ja als Fan schon, dass es jemanden gibt, der sagt, hey, wir durchbrechen diese Red Bull-Dominanz und das ist machbar und das ist möglich. Und er hat ja nochmal ganz, ganz andere Einblicke, als wir das jetzt haben und als wir das jetzt auch sehen konnten beim letzten Rennen. Deshalb, da würde ich schon optimistisch sein, dass es vielleicht eine kleine Überraschung geben kann. Wenn ich mir das große Ganze angucke, dann wäre es aber trotzdem zu optimistisch zu sagen, dass ein anderes Team als Red Bull der Topfavorit ist. So langweilig das dann vielleicht an der Stelle wieder klingt.
Ja gut, Christian, dann nehmen wir das mal auf und sprechen darüber, wer Red Bull denn am ehesten gefährlich werden könnte. Und da finde ich tatsächlich den Red Bull Ring in diesem Jahr sehr interessant, weil von Ferrari erwartet man ja eigentlich ein Stück weit mit dem Paket, was sie haben, dann doch diesen Schritt in Richtung Red Bull an diesem Wochenende. Und bei Aston Martin und Mercedes, da weiß ich es nicht genau. Ja, also wer jetzt auch von den beiden tatsächlich der Stärkere ist in diesem Moment, ob das wirklich der Alonso-Effekt ist oder ob halt auch ein Stroll vielleicht nachrücken kann an diesem Wochenende. Also was sind so deine Erwartungen, was hinter Red Bull abgeht und wer dann als Erster, sag ich mal, so ranrücken kann, dass sollte mal was passieren beim Red Bull RB19, dass man dann wirklich so reüssieren kann auch?
Also ich finde es absolut unmöglich vorherzusagen, ganz ehrlich gesagt, weil Mercedes hat mit diesem Update ja zuletzt ganz gute Schritte gemacht. Ferrari hat nicht so große Schritte gemacht mit dem Update, aber die können natürlich kommen, wenn man es mal versteht. Vielleicht gerade in Österreich auf einer Strecke, wo sie vergangenes Jahr, wenn wir uns zurückerinnern, einigermaßen konkurrenzfähig waren, auch wenn nicht alles nach Plan gelaufen ist. Wir sehen noch den in Flammen stehenden Sainz-Ferrari vor uns, aber Leclerc war ja sehr konkurrenzfähig, hat, glaube ich, sogar das Rennen gewonnen.
Er hat gewonnen, das wollte ich gerade sagen. Also ich weiß, der letzte Ferrari-Sieg wird es nicht gewesen sein, auch wenn es schon sehr lange her ist. Aber Leclerc hat...
Naja.
Ich habe gerade auch überlegt, aber ich bin mir nicht sicher, ob danach nie noch einer war. Ich hoffe, es gab danach noch einen.
Das können wir klären wahrscheinlich,
wie,
Kevin.
Wie war denn der letzte?
Ich suche das gerade mal.
Also Silverstone hatten wir auch noch Ferrari-Sieg letztes Jahr, das weiß ich noch. Aber dann wird es schon...
Also jedenfalls, es gibt Argumente, die sprechen für Ferrari. Es gibt Argumente, die sprechen für Mercedes.
Österreich, Spielberg 22.
Ist das der letzte Ferrari-Sieg?
Ist der letzte Ferrari-Sieg. Silverstone war davor.
Ach, guck mal, da war ich jetzt nicht sicher, ob der Rennkalender andersrum war.
Wow.
Aber
okay, boah, das ist lang.
Das ist ein Weilchen her, ja.
Ja, ja, wow.
So, aber um den Gedanken abzuschließen. Aston Martin mit Alonso, die haben ja auch, kommen jetzt auch in die Phase, wo sie gerade die Updates so ein bisschen vorantreiben. Lance Stroll für mich auch vielleicht sogar mehr Kandidat als auf anderen Strecken, weil der Red Bull Ring, so toll er ist als Rennstrecke, ist ja nicht das Alleranspruchsvollste, was es fahrerisch gibt. Das heißt, da können auch mal Überraschungskandidaten vorne ein bisschen mitmischen. Also ich finde es tatsächlich unmöglich, vorherzusagen, wer da vorne stehen wird, zumal wirklich Nuancen, speziell im Freitagsqualifying, den Unterschied machen werden, weil die Strecke halt auch so kurz ist, ja. Und kurze Strecke und drei DRS-Zonen, das ist im Übrigen was meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen für Red Bull spricht. Auf der anderen Seite haben wir dann wieder 700 Meter Höhenlage und aber weiß nicht, welche Faktoren man hier wie abhängen sollte. Höhenlage hat auf DRS Einfluss, hat auf Motor Einfluss. Ja. Also es gibt sehr viele Variablen, aber ich bin im Grunde genommen ganz bei Lisa, Red Bull wird Favorit sein. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, selbst wenn die anderen ein bisschen näher rangerückt sind. Dahinter werden es die drei unter sich ausmachen. Ich traue mir keine Prognose zu, wer da am besten aufgestellt ist. Und noch weiter hinten bin ich sehr gespannt, was Nico Hülkenberg und Haas bewirken können. Denn Österreich und Haas, das war immer auch irgendwie so ein, das hat irgendwie immer gepasst in der Vergangenheit. Ist die Frage, ob das dieses Jahr auch so sein wird oder ob er wieder im Q3 glänzen kann und dann im Rennen halt nach drei Runden durchgereicht wird. Das werden wir dann beobachten.
Ja, man merkt, dass Christian und ich jetzt schon sehr viele Jahre zusammen podcasten. Also er legt direkt die nächste Brücke zu meinem Haas- und Hülkenberg-Thema, Lisa, tatsächlich. Es wäre ja an der Zeit, dass es nicht mehr nur ein Samstag zum Freuen ist, sondern auch mal ein Sonntag zum Freuen wird. Und da bin ich tatsächlich auch ein Stück weit bei Christian. Also Österreich könnte ich mir schon tatsächlich vorstellen, dass das genau der Tag sein könnte, weil eben durch das DRS, was ja zum Problem werden kann auch, weil wir zwar alle DRS benutzen, aber nicht überholen können, weil man dann wieder so drinsteckt und aufpassen muss, dass man sich auch nicht die Reifen kaputt macht und so, könnte das eine Chance für Hülkenberg sein, zumindest mal in einem der beiden Rennen Punkte zu holen, weil Samstag werden ja auch schon Punkte vergeben.
Ich will die Stimmung so aus deutscher Sicht natürlich immer nicht so gerne dämpfen, aber ehrlicherweise sehe ich es schon schwierig. Also gerade wenn ich jetzt überlege, die Schritte, die Mercedes, Ferrari, Aston Martin gemacht haben, und dann haben wir auch noch Red Bull, wenn wir auch den Checo mal mitzählen, ja auch mit zwei guten Fahrern, die da ja in den Top Ten sein sollten, dann sind die Punkteplätze ja mehr oder weniger schon gut gefüllt. Auch Ocon, Alpine, finde ich, haben sich gut gemacht, hatten auch immer mal wieder Pech, aber sind auch eine Kombi, wo ich sage, die sehe ich eigentlich immer ganz gut in den Punkten, dass es ja dann schon knapp wird für Hülkenberg und für Haas. Ja, Österreich vielleicht nochmal ein bisschen passender als die ein oder andere Strecke, aber ich würde jetzt nichts drauf wetten, dass das Wochenende wird, wo Haas und Hülki Punkte holen, ehrlicherweise. Also dafür sehe ich den Haas dann doch zu weit weg insgesamt.
Gut, vielleicht spielt das Wetter ja mit. Ich kenne die Wettervorhersage jetzt nicht so
ja,
ganz.
Ja, vielleicht regnet es. Ja. Ich bin natürlich also, nicht mit der Wettervorhersage ja, hierher.
Ich hab schon nachgeschaut, weil es ist heute, ich bin ja nur 2,5 Autostunden oder so von Spielberg weg und es ist brütend heiß gewesen heute, aber am Wochenende wird es erstens ein bisschen kühler und Samstag, Sonntag auch ein wenig bewölkt mit, mir hat mir jemand erklärt, vergiss Wettervorhersagen, die über 3 Tage hinausgehen. aber es ist zumindest so ein paar Wölkchen und aktuell 40% Regenwahrscheinlichkeit für Samstag. Also
wenn Gewitter kommt, haben wir vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber
genau.
Ja. Ja, mal schauen. Also ich traue es ihm schon zu, wenn es dann so vielleicht ein paar Mischbedingungen gibt, dass er da was reißen kann, dass er was holen kann. Also wenn, dann er. Tatsächlich. Also auch Magnus würde ich natürlich nicht abschreiben, aber es ist mal Zeit, glaube ich, dass Hülkenberg diesen Schritt gehen kann und auch mal vielleicht ein Pünktchen mit Haas holt. Zwei Fahrer, über die ich noch ganz kurz sprechen möchte, weil wir sie beim letzten Rennen ja auch so ein bisschen, ich will sagen, durch die Mangel genommen haben, aber durchaus, finde ich, zwei sind, auf die man mal gucken sollte. Der eine ist Sergio Perez, der andere ist tatsächlich Pierre Gasly bei Alpine, Lisa. Sind für mich zwei Fahrer, die in Österreich, finde ich, einen Schritt machen müssen. In der Tat, für sich selber auch, weil bei Perez haben wir es ja schon ausdiskutiert ein Stück weit, dass er ja unter Zugzwang steht. Und bei Pierre Gasly sehe ich es auch so, dass er dieses, ja, selbstbewusste Ankommen bei Alpine jetzt langsam auch mal ja ummünzen muss in dauerhafte, konstantere Leistungen. Jetzt hat er ein bisschen Pech gehabt durch technische Defekte und eben durch das Behindern von Carlos Sainz, ja. Aber trotzdem finde ich, dass Ocon das aktuell richtig gut macht und Gasly auch da so ein bisschen mal zeigen muss, dass er eben ja auch der Leader sein will bei diesem Team.
Ja, absolut. Also ich glaube, bei Gasly, da kam jetzt auch gefühlt immer irgendwie was zusammen. Also ich überlege jetzt gerade so zurück, hatte er wirklich jetzt schon mal so ein paar Wochenenden am Stück, wo alles lief und wo man nicht dachte, ach, irgendwie wieder Pech oder ach, dummer Fehler oder also, es war halt immer irgendwas. Er hatte kein sauberes Wochenende, wo man dann irgendwie, man dachte so, ach ja, gutes Wochenende, gut durchgekommen, gut Punkte gemacht. Das war, wenn dann, du sagtest, immer der Teamkollege Ocon, wo man jetzt schon auch irgendwie so ein bisschen drauf wartet und sich so denkt, also so geht's mir tatsächlich auch, ja, da muss jetzt mal alles zusammenpassen, weil das Potenzial, in die Punkte zu fahren, hat das Auto. Das hat, glaube ich, auch nach wie vor er als Papa für mich. Aber es lief einfach nicht zusammen so die letzten Wochen bei ihm. Ne? Und das ist natürlich dann schon eine Situation, wo man auch merkt, es wird nicht einfacher. Gerade wenn der Teamkollege dann immer punktet, wenn er es dann auch aus einer schwierigen Situation heraus irgendwie doch besser macht. würde ihn jetzt nicht auf der Abschussliste sehen oder in Gefahr sehen an der Stelle, um das vielleicht auch direkt zu sagen. Aber alleine fürs Gefühl wäre, glaube ich, für ihn auch jetzt ein gutes Wochenende und ein Wochenende mit Punkten schon nicht das Schlechteste, was passieren könnte.
Auf jeden Fall. Gute Erinnerung hat ja auch Lando Norris an Österreich. Also da fährt er ja auch ganz gerne mal aufs Podium. Also auch da McLaren auch ein Team, was einen Schritt nach vorne machen muss. Aber da wird es ja in den nächsten Wochen und Monaten noch signifikante Updates geben. Alpine übrigens wird einen neuen Frontflügel bringen. Das haben sie schon bestätigt. Also auch das Risiko eingehend, dass es halt beim Sprintrennen auch dazu kommen kann. Und leider kann Piergassi da ja ein Lied von singen. Ich sag nur Monza, dass du bei einem Sprintrennen plötzlich auch in der Bande landest, ja, und dir dann das Sprintrennen auch zerschießt. Aber zum Glück ist es ja so, dass das Sprintrennen nicht mehr die Qualifikation für den Sonntag ist, sondern wir haben dann am Freitag das erste freie Training, dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag, am Samstag dann der große Sprinttag in Spielberg, da haben wir morgens das Sprint-Shootout und am Nachmittag den Sprint und dann am Sonntag wie immer das Hauptrennen, das Ganze natürlich live bei den Kollegen von Sky. In Österreich überträgt es, glaube ich, der ORF an diesem Wochenende. Das hat man ja kurzfristig getauscht mit Servus TV, die ja eigentlich der exklusive Rechteinhaber in Österreich sind. Sie zeigen es nicht mehr parallel, um auch so ein bisschen Kosten zu sparen.
Das würde ich gerade sagen. Ich dachte, das wäre jetzt das große Wochenende die letzten Jahre doch immer gewesen mit beiden. Aber schaut mal, da lerne ich auch nochmal hier was.
Wir müssen überall.
Was in Österreich im TV passiert.
Alle müssen sparen. Vor allem Red Bull aktuell, wenn es nach Oliver Minzlaff geht. Und dann haben wir noch den SRF in Österreich natürlich, in der Schweiz, die übertragen. Und auf Formel1.de gibt es natürlich an jedem Abend von Donnerstag bis Sonntag die Analysen auf dem YouTube-Kanal. Da auf jeden Fall dabei sein, wenn wir dann am Freitag auch, ja, ich weiß gar nicht, ob Longrun-Analyse dann so viel Sinn ergibt, aber auf jeden Fall werden wir aus Spielberg berichten, was da so passiert. Wir tippen das Ganze hier noch, Christian, also du kommst nicht drum herum, eine informierte Prognose abzugeben, sag ich mal. Dadurch, dass wir jetzt das Sprintrennen haben, tippen wir die ersten drei. Die Pole Position für den Sonntag tatsächlich, den Sprintsieger, Best of the Rest am Sonntag. Lisa, das ist bei uns alles nach Red Bull.
Und
der Letzte, am Sonntag wohlgemerkt. Und Christian, du darfst anfangen.
Das ist jetzt ganz schön viel, da musst du mich Punkt für Punkt durchführen.
Also, die ersten drei am Sonntag.
Die ersten drei am Sonntag. Ich glaube, Max Verstappen gewinnt vor Sergio Perez, weil es wird ein Red Bull Volksfest im Jahr 1 nach Dietrich Mateschitz. Und Dritter wird... Ich tippe ja immer irgendwas Unkonventionelles rein. Wer könnte denn unkonventionell? Lance Stroll könnte unkonventionell Dritter werden.
So, dann die Pole Position für Sonntag.
Pole Position für Sonntag holt sich auch Verstappen.
Den Sprintsieg am Samstag?
Holt sich auch Verstappen.
Wer wird Best
Clean
of the
Sweep?
Best of the Rest ist ja dann Aston Martin, logischerweise. Und genau. Letzter am Sonntag. Letzter gewerteter Fahrer am Sonntag.
Letzter gewerteter Fahrer am Sonntag wird Lando Norris, weil bei dem irgendwas schief geht.
So, Lisa, was tippst du?
Also bei Verstappen muss ich natürlich leider auch, haben wir ja schon vorweggenommen, mitgehen. Aber ich glaube nicht Checo auf zwei, sondern ich sag einfach mal Charles Leclerc. Einfach, weil letztes Jahr gewonnen und für Ferrari-Fans wäre doch ein Podium jetzt auch mal wieder was ganz Schönes. Und Perez dann auf drei. Das wäre so mein Podium. Pole auch Verstappen, Sprintsieg auch Verstappen. Und wer wird Letzter? Finde ich immer so gemein zu tippen, aber ich sag jetzt einfach mal ganz random Joe. Mhm. Alfa Romeo.
Ja, man denkt, es ist gemein, aber dabei muss es das gar nicht sein. Also im Endeffekt
doch,
ist das ja auch. Ja, wir haben früher getippt.
Ich schreibe jemanden schon so ab.
Na, wir haben früher ja auch getippt, ob Sebastian Vettel dreht, hat auch keiner gejammert. Das fanden alle witzig. So. Im Sinne. Tippe ich am Sonntag auch auf Verstappen als Sieger, sage, dass Leclerc Zweiter wird und Hamilton Dritter. Perez scheidet aus. Ja, wir müssen alles dafür tun, damit es da ein bisschen schön Feuer gibt weiter. Ja, das ist jetzt hier eine Story, die müssen wir weitermachen. Das ist ja ganz klar.
Du schreibst einfach Danny Rick schon mal
in
den Red Bull.
Ich schreibe gar nichts. Ich schreibe gar nichts. Im Live-Ticker höchstens. Dann fällt mal auf einmal der Ticker-Eintrag auf Formel1.de. Ricardo in den Red Bull. So, Pole Position am Freitag auch Verstappen. Sprintsieg sage ich jetzt auch mal was anderes, damit es nicht immer Verstappen ist. Da sage ich Lewis Hamilton.
Oh.
Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, es ist mal ja, Zeit, dass mal jemand anders oben steht und soll sich Hamilton halt diese Medaille holen. Best of the rest, in dem.
Ja, vielleicht dreht sich ja Verstappen auf einem Bierbecher, den einer der Oranjes irgendwie auf die Straße geworfen hat.
So, also Best of the rest, dann ja Ferrari am Sonntag logischerweise. Und letzter wird Kevin Magnussen, weil irgendwas am Haas wieder kaputt geht und er dann sich irgendwie durch die Gegend krebst. So, das war die Vorschau auf den großen Preis von Österreich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du, Lisa, uns mal wieder beehrt hast und hoffe, dass wir das in naher Zukunft nochmal machen können. Dann auch wieder mit Sophie hier an Bord.
Also sehr, sehr gerne, wenn es die Zeit zulässt. Immer ein großer Spaß mit euch tatsächlich. Also jederzeit.
An dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Sophie in den Urlaub. Ich hoffe, dass sie ihre Hausaufgaben macht und diesen Podcast trotzdem hört, damit sie nächste Woche den Test besteht, was alles so gesagt worden ist. Nein, das ist nur ein kleiner Scherz. Sie soll eine gute Zeit haben, hat sie sich verdient. Und Christian, dir sage ich auch herzlichen Dank und ganz viel Spaß bei deinem heimen Grand Prix am Wochenende.
Ja, vielen Dank und bitte gerne. Und ganz ehrlich, es ist jetzt nichts gegen euch, aber ich bin echt froh, dass wir durch sind, weil hier so in diesem heißen Raum mit auch noch extra Licht, das ist ganz schön mühsam, weil hier man sieht es wahrscheinlich schon.
Dafür siehst du aber auch super aus, gegen euch draußen. Nicht, ja, nicht hier so gruselig. Dein Bild ist super, Christian. Ja, das hat sich gelohnt.
Das stimmt. Aber die Zeiten sind vorbei, an denen Christian nimmer voll nackt und in Unterhose hier podcasten konnte, weil wir das Ganze ja auch auf YouTube senden. Und das würde nicht gehen. Wann Christian Nimmervoll OnlyFans? Das ist natürlich die große Frage.
Jetzt dürfen wir hier ab, Leute.
So, Zeit für Feierabend. Nächste Woche sind wir wieder da für euch. Hat mir Spaß gemacht, mit Lisa und Christian diese Vorschau zu machen. Bleibt bitte gesund da draußen, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.